Plan Z, der Interview-Podcast mit Rick Zabel.
It's Rick, baby.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z, die große Ernährungsfolge, das Thema Ernährung. Viele Fragen kommen immer wieder rein und ich habe mich bis jetzt immer so ein bisschen gedrückt um das Thema und jetzt glaube ich bei Folge 152, 153 wird es doch langsam mal Zeit. Und ich habe mir einen richtigen Profi eingeladen, um das Thema mal richtig aufzuarbeiten. Herzlich willkommen, Pia.
Hi Rick, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, mich freut es auch sehr. Ich habe dir ja schon in der Nachricht, als ich dich angefragt habe, geschrieben, ich glaube, das ist ganz spannend, mit dir mal über das Thema Ernährung zu sprechen. Du hast einen sehr interessanten Werdegang und ich bin jetzt in meiner ganzen Profizeit, habe ich viele Anläufe gewagt auf das Thema Ernährung, bin gefühlt oft auch gescheitert und so ein bisschen müde jetzt auch von dem ganzen Thema. Aber ich glaube, wir zwei können uns ganz gut die Bälle hin und her werfen. Ich habe noch viele Fragen mitgebracht, allgemeine, aber auch persönliche. Und ich glaube, wir starten einfach mal, weil du bist ja Profi und ich habe Bock, ein bisschen was von dir zu erfahren.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wir können uns gut ergänzen. Freue mich drauf.
Sehr gut. Lass uns einfach mit einer Schnellfragerunde mal kurz anfangen, damit die HörerInnen dich ein bisschen besser kennenlernen. Wie alt bist du?
Ich bin 28 Jahre alt.
Dein vollständiger Name, das nochmal kurz zwischendurch, ist Pia Marlin Jensen. Und du wohnst auch in Köln, richtig?
Richtig. Ich komme ursprünglich aus Hamburg, aber wohne seit fast 9 Jahren in Köln.
Okay. Süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Trinkst du Alkohol?
Ab und an.
Bier oder Wein?
Wein.
Und welchen Drink würdest du in der Bar bestellen?
Moskau Mule, glaube ich, ja.
Obst oder Gemüse?
Gemüse.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Digital oder analog?
Digital.
Zukunft oder Vergangenheit?
Auf jeden Fall Zukunft.
Langschläfer oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Stadt oder Land?
Stadt.
Leichtathletik oder Radsport?
Fangfrage. Leichtathletik, aber ich liebe es auch, auf dem Rad zu sein.
Okay. Was ist dein Lieblingsobst?
Mein Lieblingsobst sind Beeren.
Aber eine bestimmte Beeren?
Ja, Blaubeeren.
Blaubeeren. Wie mein Sohn, der liebt auch Blaubeeren. Ja. Sag mal, er sagt, für ihn sind Blaubeeren und Weintrauben noch das Gleiche.
Ah, okay.
Er sagt, und er kann es auch nicht aussprechen, er sagt immer nur Graui.
Oh.
Was auch immer, er hat immer noch so Fantasieworte für alles.
Ja, süß.
Dein Lieblingsgemüse?
Paprika.
Und hast du noch als Ernährungsberaterin eine Restaurantempfehlung für uns? Dein Lieblingsrestaurant? Egal wo auch immer.
Ja, wahrscheinlich erwarten jetzt die meisten irgendeinen super fancy Bowl-Laden. Aber tatsächlich.
McDonald's.
Ja, McDonald's, genau. Tatsächlich würde ich aber sagen, die Bowls mache ich selber besser. Deswegen Il Baguta. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, kenne ich sehr gut.
Aber ich finde die Atmosphäre super da. Das Essen ist top.
Ja.
Magst du sehr.
Ja, das finde ich auch ein sehr, sehr gutes Restaurant. Gut, das war die Schnellfragerunde. Die wird wie immer präsentiert vom Breitling und jetzt können wir richtig in den Podcast starten. Und ich habe direkt zum Anfang eine richtige Kinderfrage mitgebracht, die wahrscheinlich kannst du mir relativ einfach erklären und vielleicht ist es auch nur eine sehr persönliche Frage, aber ich frage mich, das geht zumindest mir so, warum, Thema Evolution und so, warum ist es so, dass zum Beispiel bei mir, also ich könnte gefühlt jeden Tag Döner, Pizza, Burger, all diese Sachen könnte ich jeden Tag essen, da hätte ich richtig Bock drauf. Vielleicht nicht jeden Tag, wenn man es dann macht, auch nicht, aber so zumindest hätte ich da Appetit drauf gefühlt. Und ist ja eigentlich alles eher nicht so gut ernährungstechnisch, vor allem wenn man sich da eine lange Zeit und nur davon ernährt. Warum ist es nicht so, dass man so einen richtigen Hyper auf Salat und gesunde Sachen hat?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sie tatsächlich so begründen, dass entgegen vieler Aussagen von internationalen Fachgesellschaften, glaube ich, ein relativ großer Mikronährstoffmangel herrscht in unserer Gesellschaft. Und unser Körper ist leider nicht so smart, dass er genau diese Mikronährstoffe eben, dass man danach so Cravings hat und sich dann irgendwie eine Paprika aufschneidet. Sondern ja, genau das Gegenteil ist der Fall. Und der Körper versucht einfach, möglichst viel Energie reinzukriegen. Und so ein Mikronährstoffmangel auf der einen Ebene bedingt halt diesen Heißhunger auf genau diese Sachen, die ungesund sind. Also das ist ein bisschen konträr. Unser Gehirn trickst uns da eigentlich ein Stück weit aus. Es ist eher so ein Überlebensmechanismus, Energie, die halt irgendwie rein soll. Also
ich habe mir das auch gedacht, dass es höchstwahrscheinlich daran liegt, weil mittlerweile ist oder geht es uns ja zumindest hier im Westen oder in Europa ziemlich gut. Und Absolut. Wir können halt in den Supermarkt gehen und einfach Sachen kaufen. Aber wenn man mal so ein bisschen, deswegen hatte ich gerade auch Evolution gesagt, zurückschaut, wo man vielleicht nicht einfach in den Supermarkt gehen konnte, sondern sich irgendwie das Tier jagen musste oder das irgendwo pflücken musste, dann werden wir damit groß, dass es früher besser war, also so erkläre ich mir meine Kinderfrage, einfach einen Mammut zu fangen und irgendwie da Fleisch und Fett zu essen, weil das kalorienreich war und man davon länger überlegt hat, als wenn man sich ein Salatblatt gepflückt hat.
Richtig, genau, das ist der Ansatz Energie am Ende des Tages. Also so würde ich das begründen.
Sehr gut.
Ja.
Dann lass uns mal zu dir kommen. Du hast ja einen sehr spannenden Werdegang. Du bist jetzt Nutritionist, Ernährungsberaterin bei Schalke 04.
Ja, genau, seit letztem Jahr.
Nimm uns mal ein bisschen mit auf den Weg, weil du hast auch an der Sporthochschule Köln studiert und lass uns ganz vorne anfangen. Wie kam eigentlich das Interesse daran, zu sagen, ich habe Bock, Ernährungsberaterin zu werden?
Ich fange mal ganz vorne an. Ja. Kommt vor allem aus meinem eigentlichen sportlichen Hintergrund. Also du hast ja gerade schon gesagt, ich bin Leichtathletin und komme da aus dem Laufbereich, Mittelstrecke 800, 1500 Meter. Und das mache ich auch schon, seit ich 8 Jahre alt bin. Mhm. Und meine Leidenschaft und Begeisterung für den Sport war ja schon immer ungebrochen. Und ich habe dann mich auch schon im Studium dazu entschieden, okay, ich will irgendwie Sportwissenschaften machen. Ne? Das war schon für mich nach dem Abi klar. Und dann habe ich auch gesagt, ich mache den Schritt von Hamburg nach Köln, wenn schon Sportwissenschaften, dann nach Köln. Und da als Einzelsportler beschäftigt man sich einfach, das weißt du selber, total viel mit dem eigenen Körper und ist immer auf der Suche nach Optimierung, Verbesserung. Darüber hinaus kommst du natürlich zwangsläufig mit dem Thema Ernährung in Kontakt. Und dann habe ich mich in den ersten Jahren vor allem super viel selbst eingelesen, auch schon als Jugendliche. Und dann habe ich realisiert, okay, Wahnsinn, das Thema ist irgendwie noch so unterrepräsentiert, da will ich was machen in dem Bereich. Und dann habe ich erst einen Bachelor an der SPOHO gemacht, Sport und Leistung ist da die Ausrichtung gewesen. Und dann habe ich eben einen Master noch drauf gemacht, der dann auch schon Sporternährung mit inkludiert hatte. Und habe dann auch noch ein Fernstudium gemacht in Sporternährung. Mhm. Ja, und habe das so komplementiert eigentlich, weil ich gesagt habe, okay, irgendwie nur Sportwissenschaften, also die Physiologie hat mich schon immer interessiert, wie funktioniert der Körper, aber darüber hinaus halt auch irgendwie, ja, welche Nährstoffe brauchst du überhaupt, um gewisse Funktionen abrufen zu können. So. Und dann habe ich als wissenschaftliche Hilfskraft damals angefangen, bin dann wissenschaftliche Mitarbeiterin geworden an der Sporthochschule und habe da im Bereich Sporternährung im Institut für Biochemie 3,5 Jahre gearbeitet. Und da habe ich auch, würde ich sagen, echt super viel gelernt und auch ein bisschen geforscht. Mhm. Und ja, so kommst du dann immer tiefer in die Materie rein.
Genau. Und erstmal Respekt für diesen Lebenslauf und diesen Werdegang. Und du hast auch gerade dazu reingekommen, bist mir was Selbstgebackenes mitgebracht und ein kleines Buch. Du stehst auch sehr gerne in der Küche. Du kochst gerne selber und du backst auch gerne selber, ne?
Auf jeden Fall, total. Also klar, du kannst dich nicht nur irgendwie mit Nährstoffen auf dem Papier auseinandersetzen, sondern ich bin total experimentierfreudig. Ich bin schon immer jemand gewesen, ich gehe in die Küche und koche eigentlich nicht nach Rezepten, sondern ich gucke eigentlich, was ist im Kühlschrank und daraus mache ich was. Und da das meistens aber irgendwie ganz gut gelungen ist und ich auch super gerne backe, für mich ist das wie Meditation, ehrlich gesagt. Wenn ich dann einfach mir eine Auszeit nehme und was Leckeres kreiere und gucke, wie kann ich verschiedene Nährstoffe miteinander kombinieren. Das fasziniert mich irgendwie, um vielleicht die Leistungsfähigkeit vor dem Sport zu verbessern, nach dem Sport die Regeneration zu unterstützen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, diese ganzen Sachen, die könnte man vielleicht auch irgendwo festhalten.
Ja.
Und dann hat sich das über mehrere Umwege ergeben, dass damals von Pushing Limits, genau, kennst du vielleicht auch, ja, den Nick Stagenburg, der ist dann damals mit seiner Freundin Jana Borosch auf mich zugekommen und die haben gesagt, Mensch Pia, wir haben irgendwie die Idee, so viele Leute fragen immer an nach Rezepten für Sportlern. Wollen wir da nicht was machen? Und so ist gekommen, dass wir dann unser erstes eigenes Kochbuch rausgebracht haben und inzwischen Where's the Food gegründet haben. Also im Prinzip eine Plattform für Sporternährung, die sich vor allem auf Bücher gerade noch fokussiert. Und inzwischen haben wir halt 4 Kochbücher für Sportler rausgebracht.
Da auch herzlichen Glückwunsch zu. Und du sagst es, das ist, wie wir uns kennengelernt haben. Ich war mal bei Pushing Limits, glaube ich, beim Podcast zu Gast, zweimal sogar. Und eins von den beiden Malen weiß ich noch, dass im kompletten Büro ganz viele Bücher lagen. Und dann haben die gesagt, ach komm, nimm dir auch mal zwei mit. Und ich bin auch völlig hyped, hab die mitgenommen nach Hause und habe auch zu meiner Frau gesagt, ey, guck mal, jetzt haben wir richtig gute Rezepte, jetzt können wir richtig gut kochen. Ist in der Realität nicht so oft passiert, sag ich dir ehrlich. Aber ja, wir haben deswegen ganz viele spannende Themen, über die wir sprechen können. Bei mir fehlt so dieses, ich habe überhaupt keinen Spaß am Kochen. Und aber auch über Where's the Food, was das noch genauer ist. Also du hast jetzt schon viele Themen angeschnitten, die noch später im Podcast sind sicherlich, wo wir uns näher zu beschäftigen werden.
Werbung. Kennt ihr Lemelo? Das ist nämlich ein richtiger Gamechanger für eure Trinkflaschen. Denn bei den meisten von euch ist die Saisonvorbereitung ja auch schon im vollen Gange. Und das bedeutet intensivste Trainingssessions. Der Körper braucht gerade dafür ausreichend Elektrolyte für die Energieproduktion. Doch leider kommt das bei der Wahl der richtigen Hydration oft zu kurz. Laut einer Studie sind fast die Hälfte aller Ausdauersportler nach dem Training dehydriert. Die Folgen kennt ihr sicherlich auch von euch selbst. Krämpfe, Leistungsabfall, Müdigkeit und einfach eine längere Regeneration. Deshalb habe ich jetzt genau das Richtige für eure Trinkflaschen und für euch. Mit den richtigen Hydration-Produkten von Lemelo für die Saison eindecken. Drei fruchtige Geschmacksrichtungen mit je 1000 Milligramm Elektrolyten und 17 weiteren hochwertigen Vitaminen und Mineralstoffen pro Getränk. Und das super praktisch für zu Hause und unterwegs. In handlichen Stickpacks, die in jede Trikottasche passen. Einfach einen Stick Lemelo in 500 bis 750 Milliliter Wasser auflösen und den Körper mit den für die Energieproduktion notwendigen Elektrolyten versorgen. Natürlich wissenschaftlich entwickelt und von Ausdauersportlern getestet. Für deine volle Performance gibt es unter www.le-melo.com/planz die einmalige Chance für dich, ein Tweet Trial Pack mit drei Produktproben im Wert von 4,99 € vollkommen gratis zu bestellen. Ebenso gibt es für euch 10% auf das gesamte Sortiment von Lemelo. Verwende dafür einfach den Code PLANZ beim Checkout. Der Code wird komplett groß geschrieben, aber den packe ich euch genauso wie die Lemelo-Website in die Shownotes. Ich habe es ausprobiert, mich hat es überzeugt, probiert es gerne auch mal aus. Werbung Ende.
Du hast es selber gesagt, du warst Leichtathletin, du bist oder machst immer noch Leistungssport und war jetzt, hast dann ja viele Stationen durchlaufen. Und Schalke 04, jetzt Ernährungsberaterin, ist das so dein erster richtiger Job oder war da, was kam davor noch?
Du weißt, was du meinst, mein erster großer Job, so meinst du, ne? So, genau. Also ja, das kann man schon so sagen. Letztendlich an der Sporthochschule zu arbeiten, ist natürlich auch ein Job.
Ja, ja, das war falsch ausgedrückt.
Nein, das war nicht alles gut. Und ansonsten bin ich schon seit 3,5 Jahren auch in der Einzelberatung viel unterwegs, also dass ich einfach Athleten betreue im 1:1-Coaching.
Ja,
genau. Da tatsächlich auch eher im Austauschsport, also Triathlon, auch ein paar Radfahrer, natürlich Leichtathleten, liegt nah. Und das ist eigentlich so mein Einstieg gewesen. Und ich wollte witzigerweise aber schon immer in Fußball. Also ich war auch damals in Hamburg auf der HSV-Fußballschule. Das heißt, ich bin mit den ganzen Jungs in einer Klasse gewesen. Ich weiß auch so, wie die ticken. Und mich hat das irgendwie schon immer irgendwie interessiert. Und hatte dann auch schon vor ein paar Jahren mal ein Praktikum im FC, 1. FC Köln gemacht. Um mal reinzuschnuppern, ist der Bereich Fußball überhaupt was für mich? Und wie das dann so ist, völlig unerwartet kam dann letztes Jahr dieses Angebot reingeflattert. Also ich habe mich da irgendwie nicht aktiv drauf beworben, sondern habe dann eine Anfrage bekommen. Dann habe ich gesagt, okay, das muss ich machen, da habe ich so Bock drauf. Und jetzt bin ich bei Schalke.
Mega. Genau. Ja. Leider der falsche Verein, aber ich bin ein großer Dortmund-Fan. Aber was würdest du denn sagen? Wir kommen später noch zu Schalke, aber das würde mich jetzt mal gerade interessieren. Bei welcher Sportart würdest du denn sagen, ist wirklich das Thema Ernährung, da ist es wirklich am allerwichtigsten? Also ich verstehe schon, also zum Beispiel, wenn ich jetzt aus meiner Sportart schaue, Radsport, wenn ich da sehe, wie sich das Thema Ernährung entwickelt hat, das ist, glaube ich, das essentielle Thema der letzten 10 Jahre, was Leistungsexplosion ausmacht, weil Watt pro Kilo, einfach dein Körpergewicht zu dem, was du an Watt fährst, so entscheidend ist. bin ich da richtig mit der Annahme, dass Radsport schon eine der wichtigsten Sportarten ist, wo Ernährung so eine große Rolle spielt, oder gibt es da ähnliche Sportarten, wo das genauso wichtig ist?
Nee, also ich hätte jetzt auch gesagt Radsport, ganz vorneweg, Ironman, also ja, Triathlon-Langdistanz ist natürlich ein Riesenthema. Ja. Eigentlich alle Sportarten, die sich im Langzeitausdauerbereich befinden, wo du irgendwie, ich sag mal, über 4 Stunden unterwegs bist, da ist es richtig, richtig wichtig. Natürlich ist es auch in, sag ich mal, ästhetischen Sportarten, das ist ein ganz anderes Thema. Klar, da geht es auch um Körperoptimierung, aber da ist zum Beispiel die Ernährung während der Belastung nicht so entscheidend. Ja, und für dich ist natürlich super essentiell, ob du das Rennen überhaupt finishen kannst oder nicht und wie du es finishst. Ja. Von daher sind das auf jeden Fall die Sportarten, wo das am allerwichtigsten ist.
Das hätte mich jetzt nämlich interessiert, wenn ich ein Fußballspiel als Beispiel nehme. Das geht 90 Minuten, du hast 15 Minuten Pause dazwischen. Man sieht ja jetzt auf dem Spielfeld niemanden, man sieht jetzt, wenn man an der Flasche trinken so, aber man sieht ja niemanden Riegel essen oder ein Gel zu sich nehmen. Und wenn ich mir denke, die laufen ja aber auch 12 Kilometer oder das meiste im Sprint, ob es da nicht sogar Sinn machen würde, sozusagen zu schauen, wie viel Carbohydrates, also wie viel Carbs man, also Kohlenhydrate pro Stunde man zu sich nimmt, weil ich würde sagen, das ist jetzt im Radsport so mit das Entscheidende zu wissen, okay, wenn ich 300 Watt pro Stunde fahre, dann muss ich auch mindestens 80 Gramm Carbs zu mir nehmen, um das überhaupt dann in der nächsten Stunde wieder machen zu können. Und wenn ich 100 zu mir nehme und der Magen verträgt das, umso besser. Das probiert man ja auch alles im Training aus, sozusagen, wie viel der Magen aushält, sagen wir es mal so. Man testet sich da so ein bisschen ans Limit ran. Also einfach Carbs per Hour ist so die Maßeinheit. Wie ist das im Fußball? Nimmt man einfach vorher, isst man da vorher einfach genug und dann zieht man durch und isst da Pause wieder was?
Guck mal, der Unterschied ist, wie du da gerade schon drüber redest. Du setzt das voraus, dass es ein wichtiges Thema ist und kannst das alles erklären. Das ist im Fußball null angekommen. Das ist so professionalisiert alles angeblich. Ja. Und dann kommst du in diesen Ernährungsbereich und dann siehst du halt, das hat keine Relevanz für viele. Na, also es kommt natürlich immer mehr, aber da weiß gerade mal einer, was Kohlenhydrate sind. Mit Kohlenhydrate pro Stunde brauchst du halt da nicht um die Ecke kommen. Okay. Oder pro Kilogramm Körpergewicht, das weiß keiner. Ne? Also das ist halt ein Thema, wo man sagen kann, ja, da ist ein totales Potenzial. Aber es ist auch nicht so, dass die Jungs nichts zu sich nehmen. Also in den Flaschen ist kein Wasser, sondern da sind natürlich Kohlenhydratgetränke drin. Und in der Halbzeit nehmen die Jungs auch was zu sich. Ja, und zwar, ich kann jetzt nur von uns sprechen, aber ich weiß auch von anderen Teams, das sind meistens auch Gels oder individuell, das ist auch mal irgendwie ein Riegel, ja. Mhm. Aber die meisten gehen da auf Getränke oder Gels, aber halt sehr, sehr, wie soll ich sagen, das ist so eine kleine Dosis, das ist so ein bisschen was wird reingeschmissen, aber ob das tatsächlich ausreicht und das ist meistens nicht so, ist halt auch noch eine andere Frage, ne? Das Thema ist halt letztendlich, du siehst halt, wenn du die Analysen anschaust, dass die Leistungsfähigkeit nach 60 Minuten total runtergeht. Ne? Krass, die Laufleistung in den letzten 30 Minuten ist um ein Vielfaches geringer als in der ersten gesamten Stunde, logisch. Und du siehst auch, dass die Passgenauigkeit zurückgeht. Du siehst, dass die Dribblings schlechter werden von der Qualität. Und im Fußball wird das immer so darauf gemünzt, ja, ab der 60. da ist das halt so. Mhm. Aber das ist halt nicht so, weil du erzählst mir ja auch nicht, dass du nach 60 Minuten Radfahren, dass hier irgendwie der Ofen ausgeht. Ja. Also da geht es ja gerade erst los.
Ja,
ne?
Ja, und es ist halt auch so, dass du im Training, ich sag jetzt mal, du fährst im Training ja dann auch 4-5 Mal die 10 Minuten auf einer bestimmten Wattzahl, was dein Trainer dir halt vorgibt, weil du das ja auch im Rennen weißt, okay, ich fahre jetzt die ersten 4 Stunden und das Finale ist ja dann halt erst am Ende. Und da muss ich es halt nochmal treten können, um im Finale dabei zu sein. Und das Spannende ist auch, wenn ich zum Beispiel schaue, als ich 18 war und so mein Papa auch noch viel mein Vorbild war, da war das auch so, dass mir gesagt wurde, ja, also man frühstückt richtig viel und dann die ersten 2 Stunden isst man gar nichts und dann packt dir mal 1-2 Riegel ein so. Aber die isst du auch nur, wenn du das Gefühl hast, dass du kaputt bist. Ja. So. Also umso weniger du im Training isst, umso besser, weil dann zehrst du aus, dann bist du dünn. Und das war so bin ich damit groß geworden. Und da war halt auch so, gerade wenn man im Trainingslager war mit der Nationalmannschaft, da wurde auch mal nur Halbpension gebucht. Dann wurde irgendwie, sind wir nach 4-6 Stunden reingekommen und dann stand der Pfleger da, der uns auch massiert hat, und er hat irgendwie so Haferbrei angemischt, dann konnte jeder eine Portion Haferbrei essen. Boah. Und dann so, ja, es ist voll gut, wenn wir nach dem Training wenig essen, dann werden wir dünner, weil dann essen wir abends noch was. Und es war natürlich mal das Gegenteil dann, dass du natürlich so einen Hungerast vom Abendessen hattest, dass du dann beim Abendessen so umso mehr gegessen hast. Und immer so, okay, der Trainer guckt gerade nicht, lass nochmal schnell eine Pizza, hier ein Stück Pizza auf den Teller. Und wenn du jetzt so 10 Jahre später bist, jetzt so, Alter, wir haben einfach alles falsch gemacht und zwischenmäßig, was man falsch machen kann. So.
Ja,
wenn du auf dem Rad bist und ganze Zeit Leistung bringst, musst du dich auch die ganze Zeit verpflegen. Und früher war das wirklich so, Nee, umso weniger, umso besser, weil dann zerrt man schön aus. Das ist so krass, absurd, wie sich das gedreht hat.
Ich habe da schon mit so vielen drüber gesprochen. Und das ist tatsächlich gerade so bei den alten Hasen, ich weiß nicht, das kannst du wahrscheinlich eher noch bestätigen als ich, dass sie das immer noch in ihren Köpfen haben, ne? Dass die auf Ausfahrten gehen und möglichst wenig essen. Da sage ich immer, Jungs, was macht ihr da? Das ist so was von katastrophal und wundern sich dann halt über eine schlechte Körperzusammensetzung und wollen halt Fett am Bauch verlieren. Dann sage ich immer, ja gut, das, was ihr macht, ist auch sehr fördernd, weil der Körper setzt dann umso mehr, wenn du ihn immer in dieses Defizit, in dieses energetische Defizit bringst, lagert er umso mehr das Bauchfett an. So, ich sehe das total bei Athleten, und die viel, sehr, sehr viel nüchtern trainieren, die sehr, sehr spät erst die regenerative Mahlzeit einnehmen, dass die Körperzusammensetzung total darunter leidet. Ne? Also eigentlich das, was man versucht zu initiieren, passiert genau nicht.
Krass.
Genau das Gegenteil passiert.
Das ist bei mir aber auch so, muss ich sagen. Also ich habe auch, wenn ich beim Fettcheck, sag ich mal, bin und die Fettzange angesetzt wird, habe ich auf jeden Fall auch am Bauch immer die höchsten Werte. Arme und Beine sind relativ gering, aber Bauch und Oberkörper ist immer das meiste auf jeden Fall.
Was ja auch nicht schlimm ist, aber ich sag mal so, wenn man noch wirklich optimieren will, dann ist halt die erste Strategie bei vielen intuitiv, na gut, dann mache ich halt nüchtern und dann warte ich halt mit dem Essen, solange ich kann, bis der Hunger kommt. Und das Problem ist halt genau das, was du beschrieben hast, man haut sich das halt abends doppelt und dreifach rein, und abends, wissen wir ganz genau, so die Insulinsensitivität, also die Fähigkeit des Körpers, letztendlich auch noch Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, die ist halt abends geringer als morgens.
Ja.
So, und wenn ich mich dann abends damit so voll lade und danach auch gar nichts mehr mache, dann ist ja völlig klar, wo das halt hingeht, ne? diese überschüssigen Kohlenhydrate. Und das wirkt sich halt total negativ aus. Deswegen ist halt Timing von den einzelnen Mahlzeiten heutzutage das totale A und O. Ne?
Ja, krass. Ja, also ich würde schon sagen, dass halt im Radsport heutzutage, zumindest wenn du im Profibereich fährst, dann wirst du schon geschult, dass du da einfach eine gewisse Ahnung drüber hast. Und das wird schon auch vorausgesetzt, dass man da Bescheid weiß, wie man sich ernährt. Auch, wie du gerade sagst, wenn wir nach einem Rennen reinkommen, wird ganz klar gesagt, hier, das sind die ersten zwei Stunden sind die wichtigsten, sozusagen zwei, also wenn wir da einen Shake oder eine Mahlzeit und genau auch da, wie viel Carbs pro Stunde und noch Protein. Das wird schon vorausgesetzt, dass wir das wissen, oder es wird auch dann einfach zubereitet, dass wir es einfach zu uns nehmen. Es ist aber trotzdem sehr verrückt, wie sich das eigentlich verändert hat in den letzten 10 Jahren. Und ich glaube, dadurch sind auch viele Leistungssprünge zu erklären, weil natürlich Leute, die, oder allgemein im Radsport, das natürlich dann, wenn man sieht, wo der Radsport ja auch herkommt, dass da so viel dazugelernt worden ist, dass das so einen großen Unterschied ausmacht. Aber auch im Fußball zum Beispiel oder auch, keine Ahnung, auch Leichtathletik und so. Bei uns heißt es halt Watt pro Kilo, aber auch im Fußball wird es ja so sein, dass umso leichter du bist, umso schneller bist du ja wahrscheinlich. Das ist ja einfach ganz normal. Ist das nicht einfach ein physisches Gesetz oder ist es was anderes wegen Muskelmasse?
Ja, das würde ich so nicht unterschreiben, weil es kommt ja nicht nur auf Schnelligkeit an, es kommt auch auf Sprungkraft an und es, sag ich mal, um eine gewisse Sprungfähigkeit zu haben, eine Sprintfähigkeit auch zu haben, brauchst du natürlich auch eine gewisse Art von aktiver Muskelmasse, so. Und deswegen ist das halt leider ein totaler Denkfehler, den ich in allen Sportarten sehe, ist halt, je leichter, desto schneller. Und das ist für mich halt ein ziemlich schlimmer Mythos, weil das halt nicht so ist.
Ja,
du siehst halt relativ gesehen, für deine Körperzusammensetzung musst du dein Optimalgewicht erreichen. Aber zum Glück bricht das, ich kann jetzt vom Laufsport sprechen, bricht das gerade so ein bisschen auf, das Schema. Du siehst ganz verschiedene Körpertypen, auch bei den Frauen, und die laufen gleich schnell. Und das ist, finde ich, schön, dass man das auch mal sieht, weil ich erzähle das immer, dass das so ist, weil es auch stimmt. Ne? Es ist halt nicht so, dass du das bis zum Ende ausreizen sollst, weil irgendwann kippt halt das System. Natürlich solltest du dich zu einem gewissen Stück optimieren. Aber es geht nicht darum, jedes Gramm zu verlieren, weil dann bist du möglicherweise gar nicht mehr in der Lage, auch im Fußball jetzt oder in Schnellkraftsportarten auch die Maximalkraft zu generieren, die du sonst hättest generieren können. Ne?
Das finde ich nämlich ein super spannendes Thema, weil jetzt aus dem Radsport ist es ja auch so, wir haben 30 Fahrer in einem Profiteam und dann gibt es die Bergfahrer, dann gibt es die Sprinter, dann gibt es die Zeitfahrer. Und mittlerweile ist schon auch ein Verständnis da, dass ein Bergfahrer sich anders ernähren sollte als ein Sprinter, na klar. Aber auch wenn man mal 5, 6 Jahre zurückgeht, man sieht ja dann auch Trends kommen und gehen. Und damals war es auch so, dass gesagt wurde, so Low Carb, Low Carb, Low Carb, das ist das Ding. Wir trainieren ohne Frühstück und den ganzen Sachen. Und damals wurde es auch vor allen Dingen, also dann wurde halt, das haben Bergfahrer gemacht, aber Sprinter auch. Und mittlerweile sagt dir halt jeder, wenn du Sprinter bist oder wenn du deine schnellen Muskelfasern behalten willst, mach auf keinen Fall Low-Carb-Training, weil das Low-Carb-Training macht dir das halt total kaputt.
Genau.
Und es ist total interessant, es gibt verschiedenste Beispiele von Fahrern, wo man sieht, die waren in der U23 oder als junge Fahrer gut, sind irgendwie Profi geworden, waren dann vielleicht im falschen Team, die falschen Nutrition-Trends durchgezogen haben und die sind halt nie wieder an ihre Leistung gekommen, mussten aufhören.
Ja.
Auch da weiß man halt, deswegen finde ich es aber immer so schwierig, so wenn du also in meinem Team, siehst du ja auch bei unseren Ernährungsberatern, die wir im Team haben, 30 Fahrer und davon ist ja jeder halt ein Individuum und du kannst halt einfach nicht irgendwelche Trends oder was für den einen wirkt, wirkt für den anderen halt nicht so gut. Und deswegen finde ich das einen sehr interessanten, aber auch gleichzeitig sehr schweren Job.
Total, und ich bin voll bei dir. Dieser Bereich Ernährung wird halt oft übernommen von, ich sag mal, Physios, Athletiktrainern, die halt dann auch nochmal eben den Bereich Ernährung machen. Und dann passiert es halt, dass halt irgendwelchen Trends nachgeeifert wird, weil man irgendwas irgendwo gelesen hat. Wenn man sich aber fundiert mit ein paar Themen auseinandersetzt, dann weiß man, dass sich in der Sporternährung nicht super viel verändert hat, eigentlich auch nicht in den letzten 10, 15 Jahren. Klar gibt es immer wieder, wo man sieht, oh, das ist noch besser, das kann man so und so optimieren, aber es empfiehlt niemand für einen Sportler eine Low-Carb-Diät, ja? Also zumindest nicht langfristig. Ja. Du kannst das halt periodisiert einsetzen und eben für gewisse Fahrertypen, für ein gewisses Muskelfaserspektrum vielleicht anwenden, ja, es gibt, also diese Trends, die gibt es halt nicht, sondern es gibt halt für mich nur fundierte Untersuchungen und natürlich muss man immer Wissenschaft mit Praxis kombinieren, das ist mir auch klar, nicht alles, was auf dem Papier funktioniert, funktioniert auch in der Praxis. Aber ja, es ist halt schade, dass diesem Bereich in vielen Teams nicht genug Bedeutung beigemessen wird und das halt irgendwer mitmacht. Also ich stelle mich ja auch nicht hin und sage, ich mache mal den medizinischen Bereich mit. Ja. Also es ist halt irgendwie, ja. Richtig, und dadurch passiert sowas halt und dadurch werden halt super viele Sportler verheizt und es ist einfach schade.
Also ich würde behaupten, ich glaube, ich werde es in meiner Profikarriere nicht mehr mitmachen, aber ich glaube, wenn man sich ein Radsportteam in 10 Jahren anschaut, werden die mit die wichtigsten Job, wird Mentaltrainer oder Ernährungsberater sein. 100%ig sind Zukunftsberufe. 100%ig, ja. Weil das so gerade auch, wenn wir über das Thema Ernährung reden, finde ich, dann ist da ja auch ein gewisser Druck und eine gewisse Disziplin auch dabei, wenn man es 100% richtig machen will.
Total.
Und da ist auch zum Beispiel der mentale Part super wichtig und auch allgemein im Leistungssport. Und viele Profiteams haben auch heute noch keine Mentaltrainer bei uns. Das heißt, ich glaube, Ernährungsberater und Mentaltrainer werden auf jeden Fall eine viel größere Rolle in der Zukunft haben. Und auch wenn man vielleicht auch nochmal vielleicht 10, 15 Jahre zurückgeht, dann war es halt auch so, ein Team hatte vielleicht so, da haben gerade so Trainer, also strukturiertes Training ging da gerade erst los. Und da war halt so, okay, wir brauchen einen sportlichen Leiter, einen Mechaniker und jemand, der die massiert, einen Pfleger. Ja. So. Das waren die drei Berufe, die es gab. So. Und da gab es, also über mentale Faktoren hat da keiner geredet, über Ernährung hat da niemand geredet. Von daher wird es schon sehr, sehr spannend werden, wie das in Zukunft weitergeht. Aber es ist so krass, wenn man auch hört, dass zum Beispiel im Fußball das noch gar nicht so ein Thema ist, dass man ja da eigentlich jetzt weiß, okay, in 10 Jahren wird das halt auch jeder, also wenn der Radsport jetzt da ist, wird halt der Fußball in 3, 4 Jahren, die werden ja auch alle dahin kommen, dass die genau wissen, okay, ich muss in einem Spiel so und so viel Carbs zu mir nehmen, weil ich dann, wie du gerade gesagt hast, auch in der 70., 80., 90. Minute noch meine Laufleistung bringen kann.
Genau, auf jeden Fall. Und das Interessante ist auch wieder, dass Deutschland da super hinterher ist. Krass. Also ich sag mal, in der Premier League hat jedes Team, oder gut, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, aber ich würde sagen, ein Großteil der Teams hat das verstanden und die haben ganze Nutrition-Teams. Mhm. Also ich zum Beispiel, ich bin alleine. Und,
wirklich? Eine?
Ich bin alleine.
Ja. Bei Schalke 04 eine Ernährungsberater.
Richtig.
Ist ja wie bei Eastwell Premier Tech. Wir haben auch einen Ernährungsberater.
Ja, reicht doch, ne?
Ja.
Ja, aber dann musst du
halt... Für 30 Fahrer, geiler Job.
Richtig, genau. Und ich habe halt 25 bis 30 Spieler, die ich manage. Und theoretisch habe ich auch noch ein Nachwuchsleistungszentrum, wo ich dann auch noch was machen soll, wo dann nochmal 250 Spieler sind.
Krass.
Also das, man sieht schon, ne? Das ist,
ist halt... Ja, funktioniert nicht. Also halt schwierig. Von außen gesehen bräuchtest du da auch ein Team von 5 Leuten.
Genau, so. Und das hat sich international, ich sag mal, auch in der spanischen Liga auch schon, da sind die viel weiter.
Krass.
Und ja, Deutschland ist super hinterher, aber wie du schon sagst, die realisieren das jetzt, haben aber halt super viel aufzuholen. Und wenn wir in 10 Jahren nochmal sprechen würden, würde das wahrscheinlich ganz anders aussehen.
100%. Ja, dann sage ich hab's euch doch gesagt.
Genau, du wusstest es schon vorher.
Aber lass uns da nochmal ein bisschen reingehen, weil das interessiert mich sehr. Der größte Unterschied, würde ich sagen, ist ja bei einem Radsportteam, dass die Fahrer eigentlich da wohnen, wo sie wollen. Und bei einem Fußballteam ist es so, man kennt es, du wohnst halt da, wo der Verein spielt und dann gibt es die Leistungszentren, die Trainingszentren und man hat es ja sicherlich, wenn man irgendwie mal irgendeine Fußball-Doku gesehen hat, egal ob Dortmund, München, Bayern München oder irgendwelche englischen Vereine, dann kennt man diese Bilder, dass die dann ihre Trainingszentren haben und da werden die massiert zusammen und dann haben die halt ihre Kantine, wo die zusammen essen. Von daher stelle ich mir das vergleichsweise wie bei uns, wenn wir im Trainingslager in einem Hotel zusammenkommen, vor. Mhm. Da gibt auch der Ernährungsberater dann den Köchen, das sollte heute sozusagen aufs Menü, dann wird es gekocht und dann ist es ja eigentlich, also zumindest stelle ich mir so vor, viel einfacher, wenn du die Spieler immer da hast für Frühstück und Mittagessen. Zumindest sind schon mal wenigstens zwei Mahlzeiten abgedeckt.
Total, ja. Also es ist ja auch ein Großteil meines Jobs, halt ja, genau das zu machen, halt mit der Küche zu interagieren, zu sagen, das sind die Kriterien, das wollen wir beim Frühstück haben, das wollen wir beim Mittag haben, das beim Snack. Und wie du schon sagst, dann hat man zumindest zwei Mahlzeiten abgedeckt, plus einen Snack vielleicht noch, wenn man zweimal am Tag trainiert, was ja im Fußball jetzt auch nicht immer der Fall ist. Dann hast du natürlich immer noch, sag ich mal, die Verantwortlichkeit der Jungs, dass sie sich abends vernünftig ernähren. Aber ja, du kannst darüber schon viel, viel mehr abdecken, 100 pro. Ja, ja. Und natürlich dann auch diese ganzen Reisen zu den unterschiedlichen Spieltagen. Auch da sprichst du dich mit den Hotels ab, ne? Gibst die Anforderungen raus, sprichst durch, was gibt es auswärts. Also du kannst es viel, viel mehr regulieren und hast dadurch natürlich viel mehr Einflussmöglichkeiten. Das ist ein totaler Vorteil im Vergleich zum Radsport zum Beispiel.
Ja, hundertprozentig. Ne? Auch weil du natürlich, also so geht es mir zumindest, wenn ich beim Team bin, dann ist das Thema Ernährung natürlich einfach für mich, weil du, wie du gerade sagst, wir haben entweder einen Foodboom, wo die Snacks stehen oder auch die Supplements und all der ganze Bums. Und ich muss halt einfach nur in mein Programm schauen und da steht um die Uhrzeit das Frühstück, um die Uhrzeit das Mittagessen und Abendessen und dann gehe ich halt dahin und dann esse ich da halt einfach, das ist entspannt. Aber in dem Moment, wo ich natürlich abreise und nach Hause komme, da bin ich mir so ein bisschen selbst überlassen. Klar habe ich meine Richtlinien und mein Wissen darüber, aber das eine ist halt, ja, das theoretische Wissen, das andere ist in der Praxis auch umzusetzen.
Genau, aber da will ich nochmal kurz einhaken, weil du weißt jetzt zum Beispiel, dass du Kohlenhydrate brauchst und dass du auch Proteine brauchst und du weißt vielleicht auch, in welchen Verhältnissen du das vielleicht auf dem Teller haben solltest. Nur weil man es aber anbietet in einem Verein, heißt es nicht, dass es auch richtig auf dem Teller landet. Ne? Also wir haben zum Beispiel ein Frühstücksbuffet und auch beim Mittag ist es immer so buffetartig und letztendlich hat ja jeder eine Eigenverantwortlichkeit. Das heißt, wenn du dir dann nur morgens Rührei und Avocado drauf machst, dann ist es auch schief gelaufen. Das heißt, es ist auch mein Job, da zu intervenieren, überhaupt ein Verständnis dafür zu schaffen, dass man Kohlenhydrate essen sollte. Also ich beobachte natürlich die Jungs und ich habe da Dinge gesehen, die halt so nicht richtig sind. Und dann musst du halt auch auf die Jungs zugehen und sagen, hey, schau mal, vielleicht wäre es gut, wenn du auch zwei Scheiben Brot zum Rührei isst, damit du irgendwie auch ein paar Kohlenhydrate reinkriegst. Ja, aber ich will meine Körperzusammensetzung optimieren und also auch da ist noch dieser Low-Carb-Mythos nicht ganz weggedacht. Das heißt, nur weil du es anbietest, heißt es nicht, dass es auch umgesetzt wird.
Ja, das verstehe ich.
Das ist halt super wichtig, aber wenn das dann halt geschafft ist, klar, dann hast du eine gute Basis und dann kannst du natürlich das noch ergänzen mit Nahrungsergänzungsmitteln und dann eben auch Kohlenhydratgetränken an Spieltagen und so weiter. Und dann hast du vielleicht das Abendessen und einen Tag in der Woche, wo man sich selber drum kümmern muss eigentlich nur, ja.
Okay, krass. Also abends sind machen die Spieler selber, ne?
Ja, genau.
Okay, da hast du keine Kontrolle drüber.
Da habe ich keine Kontrolle drüber und da muss man auch sehr realistisch sein. Man weiß halt auch nicht, wie viele kochen. Ja. Ne? Oftmals wird natürlich auch bestellt. Ja. Aber auch da, ich sage immer so, das
muss essen es halt, dann die Kohlenhydrate.
Ja, genau. Nee, aber auch da kannst du ja, sage ich mal, intervenieren und sagen, hey, wenn ihr euch was bestellt, achtet vielleicht darauf, dass es so und so zusammengesetzt ist. Ja. Das geht ja immer.
Es wäre, eine Frage von mir ist, wie beliebt bist du?
Wow, okay.
Weil, gar nicht, das wird ja, ich mache es nicht an der Person oder an deiner Art fest, aber ich würde bei uns behaupten, dass bei uns ist es da, liebe Grüße Gabriel, der versteht zwar den Podcast nicht, Deutsch und Brite, aber ich glaube, das ist schon auch eine der unbeliebtesten Positionen im Team. Gar nicht mal, weil er kein netter Typ ist, aber natürlich, weil er immer so ein bisschen, zumindest bei manchen Fahrern, so ein rotes Tuch ist. Also wenn ich auch im Dezember, Januar Trainingslager hinkomme und ich weiß, okay, ich komme gerade auf der Offseason, ich bin jetzt halt nicht so in Form, wie es eigentlich sollte. Und er ist ja dann die Person, die mir das schwarz auf weiß bei der Fettmessung zeigt und dann mit mir reden muss und sagt, ey, komm, du musst jetzt echt mal 2 Kilo abnehmen. Und ich bin sowieso jemand, der jetzt nicht so gut mit Autoritäten kann, dann stößt mir das eh schon mal böse auf, aber dann, also es ist ja immer so, er ist eine Kontrollinstanz so ein bisschen auch, das heißt auch, wenn mal unsere Pfleger es gut mit uns meinen, vielleicht in den Foodroom auch mal Haribo legen oder dann kommt auch mal auf den Frühstückstisch kommt halt einen Peanut Butter oder irgendwie mal also keine Nutella, aber eine gesunde Art von Schokocreme oder so und er sagt dann halt so, nee, heute ist eine Flachetappe, heute wird nicht so viel verbrannt, das ist unnötig, ich nehme das mal für den Tag weg vom Frühstückstisch. Du kannst dir ja vorstellen, dass die Fahrer sich da nicht gerade drüber freuen und sich denken, Alter, der übertreibt das wieder völlig, sowas mit ihm los so.
Ja.
Und also wenn ich das aus dem Kontext vielleicht auf dich rüberbringe, kann ich mir vorstellen, dass auch vielleicht da der ein oder andere Spieler mal sagt, oh, die Pia, die geht mir wieder richtig auf die Nerven gerade.
Ja, das weiß ich natürlich nicht. Also ich weiß natürlich nicht, was in der Kabine nee, gesprochen wird. Nee, dich mögen
alle,
ne?
Du bist super willig.
Ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass das bei mir so ist, wie du jetzt gerade beschreibst, weil vielleicht liegt das auch an der Situation, wie ich in den Verein gekommen bin. Ich glaube, das Essensangebot war vorher ziemlich schlecht. Den Jungs hat es einfach null geschmeckt. Und ich kam halt und ich habe es halt verbessert. Und die Jungs sind happy, dass ich da bin, weil es schmeckt. Und also eigentlich...
Dann hast du alles richtig gemacht.
Also ich habe das Gefühl, dass ich ein totaler fester Bestandteil des Teams bin und klar, natürlich sagt der ein oder andere auch mal, das Thema Nutella ist immer wieder das Gleiche. Warum können wir denn nicht mal auch Nutella haben? So. Und dann gehe ich aber hin und sage, ja, dann hole ich halt eine Alternative und da gibt es halt ab und an eine Schokocreme.
Ja, ja, ja.
Also weil ich halt auch diesen mentalen Aspekt reinbringe, weil man alles wegzustreichen, da bin ich halt auch kein Fan von, sondern es muss halt irgendwie, es muss halt zusammenpassen, ne? Also Ernährung und eben auch Psychologie. So.
Ja, ja,
und deswegen habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich eher eine ganz gute Position habe und eher eine dankbare Rolle.
Das hört sich auch gut an. Ich meine, wenn du das Essen an sich und auch geschmacklich verbessert hast, ich glaube, das ist da vielleicht so ein reines Radsport-Ding, weil im Radsport ist es auch so, wir haben ja auch oft Köche dabei. Und auch oft, also muss man auch ehrlich sagen, auch oft ist zwischen Koch und Ernährungsberater gibt's auch mal Probleme.
Das kenne ich, ja.
Weil da ist zum Beispiel das Beispiel, dass wenn wir einen italienischen Koch haben, einen sehr guten, der macht dann halt gerne Carbonara, Pasta Aglio Olio, dann mit Tomatensauce. Und das schmeckt uns Fahrer natürlich. Und wenn dann halt der Gabriel vorbeikommt und sagt, nee, mach mal nicht Pasta, mach mal Reis mit Hühnchen und nimm halt ein bisschen Olivenöl, dann ist halt genau das Gegenbeispiel.
Dass wir
natürlich sagen, ey, warum gibt's denn jetzt keine leckere Pasta mehr, sondern Reis mit Olivenöl und Hühnchen. Also wahrscheinlich ist es dann eher ein Radsport-Ding, dass aus meiner Sicht zumindest Gabriel eher so, der ist ein kleiner Verbieter halt. Das meine ich so, ja.
Das probiere ich halt genau nicht zu sein.
Ja.
Also natürlich, wie gesagt, was hinter verschlossenen Türen passiert, weiß ich nicht.
Ja.
Aber am Ende des Tages versuche ich immer diesen schmalen Grat zu schaffen, dass zwischen funktionaler, leistungsfördernder Ernährung und gleichzeitig halt eben Geschmack, weil letztendlich, du weißt es selber, um halt auch gewisse Mengen reinzukriegen, musst du halt auch irgendwie Appetit haben und Lust drauf haben, ansonsten isst du es nicht. Und deswegen, glaube ich, sollte man da eine ganz gute Balance finden und das probiere ich halt umzusetzen. Ja.
Sehr gut. Das ist wirklich sehr interessant. Wie oft bist du denn dann da die Woche? Jeden Tag?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay. Du gibst also auch Pläne vor einfach? Du schickst es.
Genau, also ich bin 2 Tage die Woche vor Ort.
Ja.
Und den Rest mache ich über Erreichbarkeit von wo auch immer ich bin. Genau. Ich schreibe aber natürlich die Pläne in Zusammenarbeit mit der Küche. Und ja, das kann man ja aber auch alles von zu Hause aus machen. Genau, aber ich bin dann 2 Tage vor Ort, um dann auch wirklich für Beratung da zu sein, um ins 1:1-Coaching mit den Spielern zu gehen, um halt zu optimieren und natürlich auch zu überprüfen, ob die Qualität des Essens eben stimmt. Ne, das ist halt auch ein Riesenthema. Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel das Thema, dass das einfach nicht so umgesetzt wird, wie ich das vorgebe, dann auch viel von der Küche. Und dann kann ich noch so schöne Pläne schreiben und am Ende des Tages schmeckt es dann nicht und dann fällt es aber wieder auf mich zurück, obwohl ich jetzt tatsächlich gar nicht verantwortlich dafür war in dem Fall, aber die Jungs denken dann, was war das denn heute?
Ja.
Das heißt, da bin ich viel in Kontakt, um das halt zu optimieren, um coach auch mal die Köche, weil da auch nicht immer das Grundverständnis da ist. Ich weiß nicht, wie das im Radsport ist, ob das auch immer alles Köche sind, die eine Affinität zur Sporternährung haben, das weiß ich nicht. Aber bei uns ist das definitiv nicht so. Das ist eine Catering-Küche und da fängst du halt bei null an.
Nee, bei uns sind es oft selbstständige Köche, die von den verschiedenen Teams gebucht werden. Aber auch da ist es natürlich so, dass jetzt bei einem Giro d'Italia oder bei der Tour de France ist klar, dass da ein Koch dabei ist. Und da ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass die oft so Camper oder Trucks haben, die umgebaut werden, wo eine Küche reinkommt. Und also es gibt ja auch Radsport diese Food Trucks, wo jetzt sogar dann wirklich mit Essensbereich im einen drin, drum und dran drin ist. Damit sozusagen, dass wir gar nicht mehr, weil da gab es auch oft Stress, dass natürlich die Köche in irgendeine Hotelküche kommen. Und dann ist das auch nicht so gern gesehen bei den Hotelküchen. Und so geht man, also wenn du einfach deine eigene mitfahrbare Küche halt immer hast, dann kann der Koch geht halt einfach morgens irgendwo auf den Markt oder in den Supermarkt, kauft ein, macht dann halt das Abendessen oder das Frühstück halt. Wir gehen in den Truck rein, essen da und gehen wieder
das
so.
Das ist Next Level. Das ist richtig cool.
Das ist im Radsport so angekommen. Das ist halt cool. Aber genau das Gegenbeispiel ist halt, wenn du dann mal, ich sag mal, das C-Programm fährst, also die nicht so großen Rennen, dann kommst du halt auch nur zum Hotel, wo der Hotelkoch dann halt Reis und Hühnchen gekocht hat, wo einfach nur die Vorgabe ist. Also da sind auch große Unterschiede zwischen den Rennen, das muss man ehrlicherweise sagen, weil nicht bei jedem Rennen ist immer ein Koch dabei, was natürlich auch immer an Kostengründen liegt und was auch verständlich ist. Bei uns ist es halt auch so, also da auch Respekt an den Gabriel, weil der hat auch 30 Fahrer und der kriegt dann natürlich schon auch vom Team eine Vorgabe, okay, jetzt das nächste Rennen ist wichtig, hat man ein bisschen auf die 7-8 Fahrer, die da fahren sollen, ein bisschen mehr ein Auge. Bei der ist jetzt gerade vielleicht nicht so wichtig, der ist nur in der Trainingsphase. Aber an sich, was unmöglich ist aus meiner Sicht, aber der ist auch für 30 Fahrer, soll er Ernährungspläne schreiben, jeden Tag. Und dann muss er halt immer auf Training Peaks auf die Website gehen und schaut sich dann die Woche an und sagt, okay, der hat dieses Trainingspensum die Woche, schaut sich das individuelle Training an und schreibt dann einen Plan. Und das aber 30 Mal ist ja unmenschlich, diese Arbeit zu machen. Und dann kommt natürlich dazu, dass natürlich, man kann dann natürlich nicht irgendwie nochmal, wenn es jetzt bei mir regnet und ich sage, ich schaffe heute diese 4 Stunden nicht, ich fahre nur 2, dann kann ich mich auch nicht mal meinen Plan halten und der kann ja nicht bei 30 Fahrern immer erreichbar sein, das muss auch kurzfristig ändern. Also ist auch da natürlich, werden da 2, 3, 4, 5 Ernährungsberater besser, die, wo man dann in Gruppen arbeiten kann und so. Aber noch eine Frage von mir, weil bei uns, das ist auch mal sehr witzig zu sehen, wenn, bei uns ist es meistens im Trainingslager, kommt dann der Tagesplan immer abends für den nächsten Tag und dann steht morgens, dann steht immer drin so 8 o'clock, Gabriel Room, was weiß ich, Fat Measurement, also Fettmessung. Machst du das auch? Ist das bei euch auch so ein Thema? Weil dann, wenn das abends im Plan steht, dann muss das ist so witzig, weil dann ungefähr die Hälfte der Rennfahrer denken, okay, wenn ich jetzt am Abend vor der Fettmessung gesund esse, dann habe ich ja bestimmt ein besseres Ergebnis.
Ja, ja. Was ja völlig das ist herrlich. Das, tatsächlich mache ich die Messung bei uns nicht, das machen bei uns die Athletiktrainer. Okay. Wir kommunizieren dann natürlich darüber, aber das machen die. Aber natürlich ist es bei denen auch so. Deswegen wird das nicht mehr angekündigt, sondern es wird einfach gemacht.
Das ist das Beste.
So, weil das ist halt, ja, und sagen wir mal ehrlich, das bringt halt auch gar nichts. Also es bringt dann halt vielleicht auf der Waage was, wenn du halt weniger Wasser oder sowas hast, aber für die Fettmessung an sich hat es überhaupt gar keine Relevanz. Also damit bewirkt man gar nichts mehr so kurzfristig.
Aber Fettmessung ist ja sowieso ein spannendes Thema, weil wenn man es jetzt ganz genau nimmt, also im Radsport ist es auch so, dass bei uns macht das nur noch der Gabriel, weil es halt heißt, es muss immer dieselbe Person machen, damit es auch Sinn macht. So, wenn es jetzt verschiedene Personen machen, dann kannst du es auch, also dann kannst du mindestens das nicht wirklich tracken, wie sich das entwickelt. Und Gabriel ist da schon sehr genau, dass halt, wir haben, glaube ich, mittlerweile 8 Punkte oder so. Und dann wird wirklich immer das Maßband rausgeholt und genau vom Knöchel bis zum Knie und dann genau die Mitte, dass es exakt immer dieselben Punkte sind. Also die letzten Jahre kenne ich das auch noch so. Dann hatte man halt das haben auch oft die Teamärzte gemacht bei uns. Und dann hattest du bei dem einen Teamarzt 5% Fett und Körperfett und eine Woche später beim nächsten Teamarzt hattest du 8% Körperfett. Ja. Also das war dann auch immer so ein bisschen hinfällig.
Ja, das ist ein viel diskutiertes Thema, aber du hast recht, das muss eigentlich immer der gleiche Durchführer machen. Ansonsten hast du einfach eine totale Verfälschung und es geht halt auch nicht darum, viele Leute sehen die Werte viel zu absolut. Ne? Also das Schöne ist, du kannst halt einen Verlauf tracken damit, aber am Ende des Tages, ob du 5% oder 7% hast, wie gesagt, das ist auch meine persönliche Meinung, möchte ich auch an dieser Stelle sagen, aber das ist manchmal nicht relevant. Also am Ende des Tages, du musst dich gut fühlen, du musst leistungsfähig sein und die Frage ist, ob dieses komplette Runterhungern wirklich immer leistungsfördernd ist. Ne?
Nee, also ich, da kommen wir auch später noch zu, weil ich glaube, ich bin auch oft das Gegenbeispiel ich schaue fast nur noch auf mein Gewicht, dass ich in einer Range bin, dass ich sage, okay, wenn ich irgendwie zwischen 79 und 80 Kilogramm wiege, dann, das ist so mein Gewicht, da komme ich, also Bergfahrer werde ich sowieso nicht mehr, so dafür habe ich den Körper nicht, aber dann bin ich wenigstens auf dem Gewicht, wo ich auch früher die Berge mitgeschafft habe, das sollte dann auch wieder klappen, da achte ich drauf. Und bei uns im Team ist es tatsächlich auch so, dass wir auch diese absoluten Zahlen, also 5% oder 5,6, 8, 9, das gibt es gar nicht mehr. Es geht bei uns nur nach Hautfaltendicke.
Sehr gut, da seid ihr sehr fortschrittlich.
Dass bei uns gesagt wird, irgendwie, ich meine, als es sind in drei Gruppen eingeteilt. Der Bergfahrer sollte zwischen 25 und 35 Millimeter sein, der Rouleur zwischen 35 und 45. Stimmt, glaube ich, zwischen 30 und 40 und Sprinter sollten zwischen 35 und 45 sein, irgendwie so, whatever. Mhm. Yeah. Aber das ist so ungefähr die Range, dass wir auch gar nicht mehr in Körperfettanteilen reden, sondern immer nur noch in Hautfaltendicken.
Ja, das ist auch der neueste Standard, da seid ihr wirklich top.
Sehr cool.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, nee, dann haben wir ja schon mal viel verglichen und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Das war meine Frau im Hintergrund, wo irgendwas runtergefallen ist. Aber ich glaube, man hat es nicht gehört. Ja, genau. Dann lass uns doch gerne mal über das Thema Where's the Food reden. Du hast es gerade am Anfang schon einmal erzählt. Du hast mit der Jana zusammen Kochbücher an den Start gebracht. Wo, und ich glaube, das ist sehr interessant für alle HörerInnen hier, wo ihr Rezepte für sportaffine Menschen reingepackt habt.
Genau, hatte ich ja eingangs schon gesagt, das war so ein, eigentlich war das so ein Corona-Projekt, kann man sagen, da sind wir da mit gestartet und haben gesagt, ja, es gibt halt immer viele gesunde Rezepte, was auch immer das sein mag, ich tue mich sehr schwer mit dem Wort gesund, aber was braucht denn eigentlich ein Sportler und was braucht der Sportler vorher und hinterher, weil ich habe sehr viele coole Rezepte gesehen, wo ich sage, okay, die sind zwar lecker und nährstoffreich, aber wenn ich die vorm Training esse, da habe ich Magenprobleme. Mhm. Ja, also irgendwie mit vielen Hülsenfrüchten, mit viel Kohlgemüse oder sowas, das kann ich nicht essen, bevor ich irgendwie laufe oder aufs Rad gehe auch. Und dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir doch irgendwas schaffen, dass das wirklich praktikabel umsetzbar ist. Dann haben wir uns überlegt, ja, man kann das doch anpassen an Pre- und Post-Workout. Und dann war auch noch die Idee, dass eben an LIT und HIT anzupassen, also an die Trainingsintensität, also Low Intensity und High Intensity. Und dann haben wir 2020 unser erstes Kochbuch rausgebracht, mit dem Anspruch eben auch möglichst regional, saisonal zu kochen. Ja, und das hat sich jetzt irgendwie so weiterentwickelt. Genau.
Wie viele Bücher gibt es da schon?
Insgesamt gibt es jetzt 4. Wir haben ein Sommerbuch, ein Winterbuch, also dann entsprechend mit saisonalen Obst- und Gemüsesorten dann integriert und dann haben wir noch ein Meal-Prep-Buch, Thema Vorkochen für Sportler, Vorbereiten, zeiteffizient kochen ist ja für viele ein Thema, gerade für viele auch, sag ich mal, Athleten, die den Sport nicht hauptberuflich machen, sondern irgendwie noch einen Job nebenher haben und wirklich ihre Zeit ganz genau planen müssen. Genau, das Meal-Prep-Buch und dann gibt es jetzt noch Athlete's Delight, das ist das Snack-Kochbuch, nennen wir es, für Sportler, um halt eben ja das ganze Thema Riegel, aber auch gesunde Kuchen und so weiter mit abzudecken. Genau, das sind die 4 an der Zahl, die es gibt.
Ja, ich packe euch die auf jeden Fall in die Shownotes, weil ich habe wirklich super oft Fragen zum, rede doch mal über das Thema Ernährung und ja, jetzt glaube ich, da habe ich mal wirklich einen richtigen Tipp für die HörerInnen. Ich packe das in die Shownotes und ihr habt ja auch einen Instagram-Account, der auch schon viele Follower hat, wo auch immer viele Tipps und Rezepte drin sind. Der heißt auch Where's the Food einfach.
Der heißt WTF-SportsNutrition.
Okay, ja, packe ich auch in die Shownotes.
Genau.
Da können die Leute einfach draufklicken.
Sauber.
Haben wir da eine ordentliche Hilfe für die. Was du ansprichst, ist nämlich sehr spannend. Auch ich, wenn ich Rennen habe, dann ist immer so 3 Stunden vor das Rennen losgeht, vor der Startzeit, ist immer die Frühstückszeit. Mhm. Oder wenn das Rennen mal, passiert ja selten, aber wenn es mal nachmittags oder abends ist, dann wird auch immer 3 Stunden, 3,5 bis 3 Stunden vor dem Wettkampf wird immer die Hauptmahlzeit eingenommen. Und das ist ja bei uns schon dann auch noch oft Reis oder Nudeln. Mhm. Und da geht es mir ganz genauso, dass ich das halt meistens trocken zu mir nehme oder mit Olivenöl, ein bisschen Salz und Pfeffer maximal, weil der Tomatensauce oder so ist mir schon zu krass, wenn ich wirklich tief gehe, dann will ich nicht, dass ich irgendwie nicht aufstoßen muss oder so, dass ich irgendwas hab, ist nicht so schön. Und selbe ist eigentlich da, dass ich da oft dann auch Brot oder so, da greife ich dann einfach zu Marmelade oder Honig oder sowas leicht Verdauliches und nicht irgendwie gerade Wurst oder Käse oder sonst was. Ich glaube, aber das ist, glaube ich, das Einmaleins, das weiß glaube ich, jeder, wenn man mal was isst und dann Sport macht, macht man die Erfahrung relativ schnell selber.
Ja, das stimmt, aber die Ableitung daraus, glaube ich, kann trotzdem nicht jeder. Welche Lebensmittel sind das jetzt? Und was ich dann natürlich auch manchmal sehe in der Praxis ist, wenn man das dann nur noch macht und nur noch immer so, ich sag mal, funktional isst und dann halt irgendwie trockene Nudeln und Reis, das geht natürlich an Wettkampftagen und das geht natürlich, wenn das ganz punktuell mal ist, aber wenn du das natürlich jeden Tag machst, dann musst du sehen, dass du es an anderer Stelle halt zumindest kompensierst, was die Mikronährstoffversorgung angeht. Und da haben wir ja dann halt einfach probiert, die Rezepte zum Beispiel so zu gestalten, dass die dann post-Workout eben besonders nährstoffreich sind, dass du dann auch wieder halt eben deine Mikronährstoffe reinkriegst, ne? Weil nur makronährstoffbasiert zu arbeiten, führt halt, geht halt eine einige Zeit gut und irgendwann kippt dann halt das System, ne?
Okay.
Genau. Das ist halt immer wichtig, finde ich, dass man weiß, es gibt gesunde Ernährung, es gibt Sporternährung. Und das ist nicht das Gleiche, weil Sporternährung muss eben auch, wie du sagst, manchmal einfach funktional sein.
Ja, ja.
Und dann ist es halt ein Toast mit Honig. Und das ist auch total okay. Und das ist dann nicht ungesund, sondern das ist einfach genau das, was du brauchst. Das sind schnell verfügbare Kohlenhydrate. Und um die anderen Sachen kannst du dich dann hinterher kümmern. So, genau.
Ja, lass uns doch mal schon mal so ein kurzes Zwischenfazit hier ziehen, weil ich nehme das auch so ein bisschen als Tipps für die Leute, die das hier hören, dass man sagen kann, okay, also esst, bevor ihr jetzt zum Beispiel Radfahrt, lauft, was auch immer, esst mit ein bisschen Abstand zur Belastung, esst nichts, was irgendwie, wo ihr Angst habt, okay, das kommt euch wieder hoch oder das liegt schwer im Magen.
Mhm.
Dann zweiter wichtiger Punkt würde ich sagen, dass wenn ihr eine lange Radausfahrt am Wochenende macht oder ein Rennen fahrt, denkt vor allen Dingen an das Versorgen auf dem Rad. Wir haben es schon gerade öfter besprochen, Carbs per Hour, also die Kohlenhydrate, die ihr euch pro Stunde reinzieht, sind extrem wichtig. Umso intensiver, umso mehr müsst ihr auch essen. Und um einfach die Leistung weiter abzurufen. Und dann, sobald ihr das Rad in die Ecke stellt oder die Laufschuhe auszieht, denkt dran, dass wirklich die ersten Minuten, die erste halbe Stunde, da müsst ihr euch direkt verpflegen, um den Körper, um die Speicher wieder aufzufüllen, weil wenn ihr das nicht macht, das holt ihr nicht wieder rein. Also bei uns hat immer gesagt, die ersten zwei Stunden sind die entscheidendsten, um dann sich zum Beispiel bei einer Grand Tour, wenn man 3 Wochen am Stück Rennen fährt, muss man wirklich die ersten 2 Stunden nach dem Rennen sind direkt die wichtigsten, wo wir einen Recovery Shake, Protein Shake zu uns nehmen und dann nochmal eine Mahlzeit und dann sogar vielleicht nochmal einen Snack, weil was du da nicht isst, das fehlt dir einfach am nächsten Tag und dann hast du am nächsten Tag halt, kannst du nicht nochmal die Leistung bringen.
100%, hast genau auf den Punkt gebracht. Die Zelle ist halt vor allem in den ersten 2 Stunden total aufnahmefähig, ne? Und du siehst halt, jede Minute, die du verstreichen lässt, wird halt diese Aufnahmefähigkeit schlechter. Und wenn es wirklich darum geht, ganz schnell zu regenerieren zwischen 2 Einheiten oder auch bei zwischen 2 Etappen, klar, da zählt jede Minute, ne?
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ich beim Rennen bin oder beim Team, dann fällt mir das alles super einfach und dann habe ich auch, sag ich mal, das Knowledge, wo ich weiß, okay, das muss ich machen, das soll ich machen. Wenn ich jetzt allerdings hier zu Hause bin in Köln, was ja auch in der letzten Zeit immer öfter der Fall ist, aufgrund der Familie und man nicht so oft mehr in Höhentrainingslagern ist oder so, also ich bin an einem Punkt in meiner Karriere, wo ich halt sage, okay, ich trainiere in Köln und ich will halt bei meiner Familie auch einfach sein, wenn ich nicht gerade beim Rennen bin, dann liegt ja auch viel an mir. Und ich habe es dir gesagt, ich habe den einen oder anderen Trend mitgemacht, ich habe auch vieles aufgegeben, ich habe jetzt, habe ich auch gerade schon gesagt, einfach nur für mich die Regel, ich weiß ungefähr, wo mein Gewicht ist, da versuche ich zu bleiben, mich zu orientieren. Ich habe 2-3 Mal den Anlauf noch gewagt in den letzten Jahren, wo ich gedacht habe, ja, wenn ich jetzt aber nochmal 2-3 Kilo dünner wäre oder weniger wiegen würde und vielleicht nochmal ein bisschen dünner wäre, würde ich ja vielleicht doch nochmal ein bisschen besser berghoch fahren. Und ich bin immer dran gescheitert und habe dann kein Vollkorn mehr, beziehungsweise nur noch Vollkorn und Dinkel, kein Weizen mehr, alles Mögliche gemacht und da bin ich aber einfach nicht diszipliniert genug. Das habe ich immer nach einer Zeit wieder aufgegeben, weil es mich genervt hat. Ich bin auch, obwohl wir so professionell im Team sind, weiß nicht, wie das im Fußball der Fall ist, beim Radsport wird schon auch immer abgewogen. Der Ernährungsberater gibt komplett vor, wir nehmen 60 Gramm oder wir nehmen 200 Gramm Pasta, 150 Gramm Reis, da bin ich raus. Also ich nehme halt die Kelle und mache mir halt 1-2 Kellen Reis drauf oder Nudeln. Ob das dann jetzt 180 oder 200 Gramm sind, ist mir völlig egal. Da werde ich dann auch mal ein bisschen böse angeguckt, dass ich da nicht drauf achte. Also da will ich auch einfach, das nervt mich einfach, wenn ich mich an irgendeine Grammzahl halten muss. Auch zu Hause beim Kochen finde ich das super, super nervig. Und dann kommen wir zu meinem größten Problem, würde ich sagen, dass ich einfach ein super geselliger Typ bin. Also ich gehe super gern essen. Mhm. Ich bestelle auch gerne. Wenn ich mit Freunden auch draußen bin und dann wird halt eine Runde Bier bestellt, dann trinke ich halt auch gerne ein Bier mit. Dann habe ich keinen Bock, jetzt ein Wasser zu trinken. So. Und dann nehme ich auch einfach in Kauf, dass ich in dem Moment weiß, okay, das ist jetzt vielleicht nicht gerade die beste Entscheidung für meinen als Sportler, aber als Mensch ist es die richtige Entscheidung, weil ich ja irgendwie auch Teil noch der Gesellschaft sein will. Und der nächste Punkt, der auch noch dazu kommt, ist, dass ich einfach super faul bin, was Kochen angeht. Ich hasse es zu kochen. Und meine Frau kocht oft, die kocht auch gut, da habe ich noch Glück. Aber wenn man dann mal zum Beispiel gerade so eine Phase hat, wie wir jetzt, das zweite Kind kommt und dann bleibt halt auch nicht immer Zeit zum Kochen, dann bestelle ich auch öfter mal oder dann snacke ich auch nur. So. Mhm. Hast du irgendwie, wenn ich jetzt Spieler bei Schalke 04 wäre, lass uns mal so sagen, was würdest du mir sagen, wenn du siehst, das sind sehr gesellige Typen, die haben einfach keinen Bock drauf, so super diszipliniert beim Thema Ernährung zu sein?
Ja, das ist eine sehr umfassende Frage. Also zum allerersten kann ich sagen, du machst das wahrscheinlich genau richtig, weil am Ende des Tages sage ich immer, es ist die Ernährung für dich gut, die du langfristig umsetzen kannst. So. Und wenn du halt sagst, du bist niemand, der sich dogmatisch dran halten kann, dann ist das so und dann musst du auch nichts abwiegen. So. Dann würde ich aber sagen, wenn du jetzt Spieler bei Schalke 04 wärst, komm, Rick, du hast hier, du siehst ja dann, was ist das ungefähr an Menge, an Gramm, wenn du das mal abgewogen hast und kannst dann irgendwann übers Auge schon Portionsgrößen auch einschätzen. Mhm. Ja, also das ist immer mein erster Tipp. Ich arbeite gerne mit so einem Tellerprinzip, wo ich halt zeige, wie viel von dem Teller sollte das halt bei welcher Intensität sollte mit Kohlenhydraten voll sein, weil das meistens halt die kritische Stellschraube ist. Und dann arbeite ich da halt viel visuell. Und wenn man das einmal für sich verstanden hat, dann kann man das halt auch an seine Belastungssituation adaptieren. Ich würde dir aber immer raten, 3 feste Mahlzeiten als Sportler zu machen und halt nicht zu snacken.
Schon mal viel falsch, wenn ich zu Hause bin.
Ja, das ist halt das Thema, weil man halt durch dieses Dauersnacken, letztendlich hast du ja immer wieder eine Kohlenhydratzufuhr und wenn das Thema Körperzusammensetzung eine Rolle spielt, dann ist das halt nicht optimal. Mhm. Ne? Also deswegen sage ich immer, 3 Hauptmahlzeiten solltest du zu deiner Prio machen und wie die dann zusammengesetzt sind, da würde ich immer sagen als Tipp, schau, dass 2 von deinen 3 Hauptmahlzeiten halt solide sind und dann kannst du bei der dritten auch eine gesellige Mahlzeit zu dir nehmen, die vielleicht nicht 100% safe ist.
Was sind für dich solide Mahlzeiten? Also mal komplett konkret. Also ist es einmal warm am Tag und zweimal oder morgens irgendwie ein Müsli oder ein Brot oder wie? Also, gib mal ein Beispiel bitte.
Also morgens Frühstück, ich mach's mal ganz klassisch, wäre für mich jetzt eine Müsli-Bowl mit Joghurt und Obst oder aber ein Porridge oder aber es kann auch sein Brot mit Rührei und einem Stück Obst daneben oder sowas. Ja? Also je nachdem, was man für ein Typ ist. So, aber ich würde auf jeden Fall erstmal vernünftig starten. So, das Frühstück würde ich schon mal nicht auslassen, weil es zeigt sich, wer nicht frühstückt, der nimmt im Tagesverlauf eher mehr Energie zu sich und neigt zu mehr Snacken. So. Okay. Punkt 1. Punkt 2 wäre dann, ob das jetzt warm oder kalt ist individuelle Präferenz. Mittags würde ich halt sehen, dass du kannst dir zum Beispiel irgendwie es kann auch eine schnelle Pasta sein, das wäre für mich total in Ordnung.
Man sagt auch, eat pasta while faster.
Richtig, genau, das ist das Motto. Ja, absolut, oder? Genau. Ja. Das kann aber auch eine schnelle Reispfanne sein. Und abends kannst du dir zum Beispiel dann, ich sag mal, auch was Schnelles machen im Sinne von, du schmeißt dir eine Bowl zusammen. Also ich koche auch nicht immer nach Rezept, aber ich schaue halt, welche Komponenten brauche ich. Dann brate ich ein bisschen Gemüse in der Pfanne an, mache mir da irgendwie ein bisschen, Couscous oder Quinoa, Linsen zu und weiß ich nicht, brate mir noch Tofu an, kannst du Hähnchen anbraten, fertig, aus. Also das muss ja nicht hochkomplex sein. Das wäre für mich schon solide und dann kannst du zwischendrin immer noch dein Stück Kuchen genießen. Da bin ich total, ja. Ich liebe Kuchen und es gehört zu meinem Lifestyle dazu, ein gutes Stück Kuchen und einen Kaffee zu trinken und das ist, finde ich, auch absolut implementierbar in eine gesunde Sporternährung für mich. Ja. So. Und ich würde dir als konkreten Tipp geben, dass du an deinen wichtigsten Trainingstagen die Ernährung auf der Kette hast. Und an nicht so wichtigen Tagen, da kannst du dann auch mal ein bisschen, sag ich mal, laissez-faire sein, ja. Okay. Aber dass du wirklich an den, sag ich mal, wenn du 3 Hauptbelastungstage hast mit wichtigen Einheiten, dass du da auf jeden Fall on point bist und da Gas gibst. So. Und ich sag mal, es spricht nie was dagegen, sich einen schnellen Shake zu machen. Und wenn man wirklich faul ist, dass man dann halt ein gutes Recovery, einen guten Recovery-Shake irgendwie zur Hand hat, der Kohlenhydrate und Proteine enthält, damit du beides hast, den du unmittelbar nach der Einheit nimmst. Und dann gehst du auch tatsächlich nicht mit so einem krassen Craving in deine Abendmahlzeit rein, weil du halt dich schon nachverpflegt hast. Das ist auch, finde ich, ein Tipp für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Halt, lass das nicht aus, diese Mahlzeit, sondern, oder diesen Snack unmittelbar danach, um Kalorien zu sparen, sondern nehmt den genau zu euch, weil ihr esst viel regulierter am Anschluss. So. Und ansonsten finde ich, ist es auch in Ordnung für sich, 2-3 Mahlzeiten zu finden, die man halt schnell und einfach umsetzen kann. Und wenn du sagst, für dich ist das halt einfach nur auch mittags mal 3 Scheiben Brot mit einem Spiegelei und Hummus oder was auch immer, dann ist das für mich auch fein. So, aber guck halt immer, dass du irgendwie möglichst ja was Buntes auf deinem Teller hast und ich sag immer irgendwie mindestens 3 bis 5 Farben erkennen kannst. So, das ist, wenn du die bei jeder Mahlzeit erkennen kannst.
3 bis 5 Farben im Kühlschrank.
Ja, da geht's schon los. Aber das ist für mich der einfachste Tipp. Was du am Ende isst, ist mir egal. Das kann auch total weird sein. Das kann eine Scheibe Brot sein, ne? Ja. Dann kann es ein bisschen eine aufgeschnittene Paprika sein. Dazu kannst du aber auch von mir aus, wenn du möchtest, ein Schokojoghurt essen, ist auch okay, aber wenn die Basis halt stimmt, ne? Ja. So. Und ein Rührei und Avocado. So, und dann ist das für mich fein. Und das passt dann für mich auch zusammen. So.
Und zum Beispiel heute habe ich Ruhetag.
Ja.
Also ich mache heute gar keinen Sport. Und da kann man ein bisschen laissez-faire sein. Und
ja.
Ich habe zum Beispiel heute zum Frühstück hatte ich einen Kinder-Schoko-Fresh.
Oh.
Und dann hatte ich einen Schokokeks. Und noch einen Schokojoghurt hatte ich von Landliebe. Weil hat mein Kühlschrank hergegeben. Was würdest du dazu sagen?
Halleluja. Ja.
Ist es okay oder nicht so?
Also, da würde ich tatsächlich Nein zu sagen. weil das ist halt für mich kein Frühstück. Nee, weißt du, was ich meine?
Das war ernst, aber das habe ich jetzt nicht extra gemacht. Das hat sich heute einfach so ergeben. Aber wie, wenn ich jetzt einkaufen gehe, ich sag mal, lass uns mal dahin bringen. Wir gehen zusammen in den Supermarkt.
Ja.
Und was sind für dich zu Hause auch einfach so Sachen, die man immer da haben sollte? Also so Nudeln und Reis, Couscous, du hast gerade gesagt, das ist ja auch relativ schnell gemacht. Wenn wir von Gemüse reden, gehst du da in die Tiefkühlabteilung und nutzt einen Gemüsemix oder hast du frisches Gemüse da, was du immer machst?
Ich persönlich habe viel frisches Gemüse, liegt aber nur daran, dass mein Tiefkühlfach so klein ist.
Ah, okay.
Ich würde aber tatsächlich, das ist ein guter Punkt, dass du sagst, viele haben immer die Annahme, dass Tiefkühlgemüse irgendwie nicht so gesund ist. Das stimmt halt nicht. Im Gegenteil. Ja. Ne, also die Nährstoffe sind teilweise mehr enthalten als im frischen Gemüse, weil das Obst und Gemüse im Supermarkt so lange auch dem Licht ausgesetzt ist und die Nährstoffe über den Transportweg auch verloren gehen. Das heißt, wenn man keinen Bock hat, dann ist das Einfachste, 5 verschiedene Kohlenhydratbasen sozusagen zu Hause zu haben. Haferflocken, Pasta, Reis.
Habe ich auch.
Quinoa.
Habe ich nicht.
Ist jetzt, genau, muss auch nicht sein, ist auch nicht jedermanns Sache. Couscous.
Habe ich da.
Hast du auch da. Wunderbar.
Was für Kartoffeln? Wir haben noch gar nicht über
Kartoffeln sind geredet. Grandios.
Kartoffeln haben wir auch.
Habt ihr auch, guck mal, du bist bestens vorbereitet.
5, ich habe 5 Kohlenhydrate.
Ja, siehst du, genau, guck mal, das ist die erste Basis. So, wenn du die hast, dann kannst du schon viel draus machen. Dann guckst du, dass du 5 verschiedene Gemüsesorten zu Hause hast. Da kannst du dir
Gurke, Paprika und Tomaten haben wir immer da.
So, da hast du schon mal 3. Dann holst du dir noch einen Tiefkühlspinat.
Okay, ja, Spinat haben wir auch oft.
Sehr gut, den kann man nämlich auch für Smoothies, Shakes gut benutzen.
Aber Spinat machen wir oft mit Kartoffeln und Fischstäbchen zum Beispiel.
Ja, aber ich sag mal so, wenn das halt so euer Soulfood ist, dann gehen auch mal Fischstäbchen. Ja. Das bin ich auch fein mit, ne?
Wie ist es für dich? Also wir zu Hause, ist es wirklich so, dass wir Fleisch eigentlich gar nicht mehr einkaufen. Wir sind weder vegan noch vegetarisch, aber einfach zu oft passiert, dass man dann ein Hühnchen gekauft hat und es dann weggeschmissen hat, weil man es irgendwie nicht innerhalb von 1 oder 2 Tagen gekocht hat.
Ja.
Das heißt, bei uns ist es so, wir gehen auch gerne einfach essen. Und wenn ich dann essen gehe, esse ich da eher mal ein Stück Fleisch oder ein Stück Fisch. Aber ich bin auch einfach nicht so ein guter Koch, dass es zu Hause so gut schmeckt, dass ich sage, mega geil, das ist im Restaurant eher der Fall. Ist sehr privilegiert, ich weiß, aber genau, wir kaufen eigentlich Fleisch fast gar nicht mehr ein.
Ja.
Und maximal so ein bisschen Wurst haben wir halt da, Aufstriche, Putenbrust oder irgendwie sowas. Wie ist es für dich? Sagst du, also ich weiß von meinem Ernährungsberater, da steht fast jeden Tag eigentlich Fisch oder Fleisch auf dem Plan. Wichtig oder ist auch vegane, vegetarische Ernährung in Ordnung? Einfach mal, um das Thema allgemein mal anzusprechen.
Es ist erstmal alles in Ordnung. Also ich selber, um das einfach nur für die Hörer kurz einmal zu sagen, ich bin zum Beispiel seit meinem 12. Lebensjahr Vegetarier, aber einfach aus ethischen Gründen und nicht, weil ich denke, dass es jetzt irgendwie mehr unbedingt die Leistungsfähigkeit erhöht. Es ist auf jeden Fall für einen Sportler alles umsetzbar und es geht darum halt, wie du es umsetzt. Ich persönlich lege schon viel Wert auf eine pflanzenbetonte Ernährung, ne? Das heißt, ein hoher Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln würde ich auf jeden Fall bevorzugen und ich bin auch nicht der Überzeugung, dass du jeden Tag Fisch oder Fleisch essen musst. Ja. Aber du musst halt sehen, wo du deine Proteine herbekommst. Ne? Und wenn du halt jemand bist, der aber weder Tofu noch irgendwelche Ersatzprodukte zu sich nehmen möchte, dann wird es halt teilweise schon schwierig. Dann musst du schon super viel mit Hülsenfrüchten, Erbsen, Bohnen, Linsen arbeiten und wenn du das nicht tust, dann würde ich sagen, dann ist es für einen Sportler nicht keine praktikable Ernährungsweise, weil damit unter das Protein fehlt. Aber es ist erstmal sowohl vegetarisch als auch vegan auch für im Profisport absolut umsetzbar. Es bedarf halt nur einer besseren Planung, zum Beispiel bei veganer Ernährung. Und man muss einfach ein gewisses Interesse haben. Man kann nicht einfach nur Dinge weglassen, weil das geht halt 100% schief, sondern du musst dann halt schon wissen, wo kriegst du halt dann gewisse Nährstoffe her? So.
Werbung. Mein oberstes Gut ist natürlich als Profisportler die Gesundheit. Und was ich mache, um fit zu bleiben, ist ganz klar, jeden Tag meine Morning-Routine, jeden Tag AG1. Aber wie funktioniert das eigentlich? Ihr nehmt einen Messlöffel von dem AG1-Pulver und 250 Milliliter Wasser. Einmal am Tag. Egal ob von dem Radfahren, von dem Gym, im Homeoffice oder direkt beim Frühstück. Das Ritual, das nur 60 Sekunden in Anspruch nimmt. Mischt es aber auch ganz gerne mal mit einem Saft oder macht einen Spritzer Zitrone rein. Schmeckt mir persönlich auch sehr, sehr lecker. Und AG1, das ist meine gesunde Gewohnheit. Das Schöne an gesunden Gewohnheiten ist nämlich, dass man immer und überall damit anfangen kann. Und falls es heute damit nicht funktioniert hat, ist morgen ein neuer Tag. Bleib einfach dran und sei nicht zu streng mit dir. Mit AG1 startest du auf jeden Fall stark in den Tag, denn um jeden Tag dein Bestes zu geben, musst du deinen Körper unterstützen. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, das beinhaltet AG1. Das Leben als Profisportler, tägliches Training, dann noch eine Familie, Papa zum Kindergarten, da kommt öfter mal eine Krankheit dazwischen von den Kids. Und gerade da gesund zu bleiben, ist wie gesagt sehr, sehr wichtig und dabei supportet mich AG1. Das Ganze wird ganz entspannt nach Hause geliefert, extrem wichtig für jemanden wie mich, der ein bisschen faul ist. Und komplett unverbindlich bei einer Einzelbestellung und ohne Vertragslaufzeit in der Mitgliedschaft könnt ihr AG1 abschließen. Abbestellen oder pausieren ist jederzeit möglich. Jetzt auf athleticgreens.com/planz informieren, 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Exklusiv für PlanZ-HörerInnen gibt es einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf athleticgreens.com/planz findet ihr aber auch wie gewohnt in den Shownotes. Werbung Ende.
Wenn ich dich gerade mal da sitzen habe, ich kann vielleicht werden jetzt viele mit dem Kopf schütteln oder die Augen rollen, aber vielleicht kannst du mich mal aufklären. Ich höre mal von den verschiedensten Ernährungsformen. Vegan, vegetarisch, ist mir klar. Aber was ist ein Paleo? Und was ist Keto? Was bedeutet das eigentlich?
Du meinst Paleo. Das
oder
ist,
das Paleo, genau, kann ich mal aussprechen.
Das ist die Steinzeiternährung. Also bedeutet im Prinzip, es werden nur Dinge gegessen, die es eben auch schon in der Steinzeit gegeben hat.
Wirklich?
Ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mich mit dieser Ernährungsweise noch nicht so intensiv befasst habe, weil sie für mich eher eine Trenderscheinung ist. Okay. Genau, aber da sind halt Lebensmittel, die sehr ursprünglich sind. Das heißt, es ist sehr fleischlastig, fleischbetont. Und es sind die Getreidesorten, die man damals auch schon vorgefunden hat. So, und keine neueren Züchtungen und so weiter. Das ist eher so Paleo. Und Keto ist halt eben ketogen. Das heißt, man kann es auch fast gleichsetzen mit Low Carb. Ne?
Okay,
also
alles klar.
Du isst halt wirklich sehr, sehr fettlastig, ketogene Diät, um in der Hoffnung, den Fettstoffwechsel zu optimieren und den Körper in eine Ketose zu bringen. Das heißt, dass er in der Lage ist, seine Energie über sogenannte Ketonkörper im Körper zu produzieren und eben unabhängig von Kohlenhydraten.
Ketonen, großes Thema im Radsport, aber auch wieder vorbei. Ist es im Fußball auch ein Thema, Keton? Null, oder?
Null. Null. Krass. Da bin ich froh, wenn das Thema Kohlenhydrate überhaupt erstmal ankommt.
Krass, ja. Keton war auch richtig, ich glaube jetzt mittlerweile machen es nicht mehr so viel, aber das war auch so ein Ding, so wie gefühlt so ein Zaubermittel, wo du gefühlt Leistung bringen konntest und bist aber immer dünner geworden. Ja. Die Leute waren dünn wie sonst was und hatten aber Power, wo ich mir gedacht habe, wie funktioniert das eigentlich?
Hast du es selber mal ausprobiert?
Aber nur im Recovery, ich bin den Giro 2020 mit Keton gefahren. Mhm. Und das war tatsächlich meine erste Grande, wo ich nicht einen einzigen Tag das Gefühl hatte, jetzt muss ich mal bangen, um das Ziel nicht zu erreichen. Also ich habe mich immer super recovered gefühlt. Aber da war es halt, ich bin nie im Rennen mit Keton gefahren. Also ich habe es nie während der Belastung genommen. Ich habe es immer ausschließlich aus Erholungsgründen genommen, dass man gesagt hat, da war es halt so auch nach der Etappe eine Ampulle und dann abends vorm Schlafengehen noch eine, war damals das Rezept. Hab dann aber, wie gesagt, nur bei diesem einen Rennen mal ausprobiert. Dann sind wir wieder davon weg, weil das war halt auch, man hatte mal bei den großen Teams, Team Ineos, Team Jumbo-Visma davon gehört, die machen das alle, die fliegen alle damit. Das ist das neue Ding. Aber es gab auch viele Gegenstimmen, dass natürlich viele gesagt haben, das ist noch nicht lang genug erforscht, wir wissen noch nicht, was die Langzeitwirkungen und sowas davon sind. Und da war ich dann ehrlicherweise so ein bisschen, okay, ich weiß hier nicht so richtig, was das ist. Hat auch einfach abschaulich geschmeckt. Und auch mal, um da auch die HörerInnen mitzunehmen, es war auch absorbitant teuer. Also es war irgendwie, ich glaube, so eine 3 Ampullen, es ist so eine Packung, kostet, weiß nicht, was es gekostet hat. Also ich habe es schon wieder vergessen, aber es war so 30 Euro eine Ampulle und du musstest halt, genau, 60 Euro pro Tag waren es ungefähr. 30 Euro war eine kleine Ampulle. Und ja, es war alles legal, also nicht, dass man jetzt jemand denkt, das geht irgendwo in eine verbotene Richtung. Es ist auch immer noch legal. Ich bin mir auch sicher, dass viele das immer noch machen und darauf fahren. Ich bin aber nicht sicher, ob wir vielleicht nicht in 10 Jahren sagen, das war nicht so schlau, das zu machen. Oder, das weiß man einfach nicht, weil es noch nicht lange genug erforscht ist. Oder ob es nicht vielleicht auch irgendwann auf die WADA-Liste kommt, weil man herausfindet, das ist doch ganz schön leistungssteigernd oder was auch immer. Das kann gut passieren.
Stand ja mal schon zur Diskussion kurz.
Genau. Also mal ausprobiert. Kann auch nicht sagen, also ich habe mich nicht schlechter gefühlt damit, sagen wir es mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich dadurch viel besser war, aber dann auch nicht dazu durchgerungen, dass ich das jetzt irgendwie immer machen wollen würde. Ich habe noch eine Frage, Thema Weizen. Was hältst du von Weizen? Isst du Weizen? Weil ich kenne ganz, ganz viele, die jetzt wirklich nur noch Weizen komplett weglassen und auch sagen, das funktioniert sehr, sehr gut, wenn man abnehmen will. Einfach Vollkorn. Oder ist das jetzt eine richtige Amateurfrage, die ich dir gerade stelle?
Schon, ja.
Du schaust mich gerade so an.
Ja,
es
ist schon. Also, weil man muss mal ganz kurz verstehen, wie man abnimmt. Also, abnehmen tut man halt durch ein Energiedefizit.
Ja.
Und ob ich jetzt Vollkornnudeln esse oder normale Nudeln, hat halt energetisch erstmal null Unterschied. Also Vollkornnudeln haben ungefähr 380 Kilokalorien pro 100 Gramm und Weizennudeln auch.
Okay.
So. Das heißt, dass man dadurch jetzt abnimmt, ist erstmal, unterschreibe ich so nicht. Der einzige Unterschied, den es halt machen kann, ist, dass du dich halt besser gesättigt fühlst. Warum? Weil Vollkorn hat halt mehr Ballaststoffe. Und Ballaststoffe letztendlich tragen zu einem erhöhten Sättigungsgefühl bei. Und das wiederum kann dazu führen, dass du vielleicht weniger snackst im Verlaufe des Tages. Ne? Also das ist dann aber nicht, dann entsteht das Energiedefizit nicht durch die Vollkornprodukte an sich, sondern durch dein besseres Sättigungsgefühl. Ja? Weil energetisch ist es gleichzusetzen. Weizen ist ein viel diskutiertes Thema. Man kann aber aus wissenschaftlicher Sicht sagen, dass man keinen Vorteil hat, wenn man auf Weizen verzichtet, wenn man keine Unverträglichkeit hat. Das heißt, ja, wenn du eine Zöliakie, Weizenunverträglichkeit hast, dann musst du es meiden, absolut, weil du einfach extrem drauf reagierst. Aber es ist nicht so gesundheitsschädlich, wie das in aller Munde ist.
Okay, danke, dass du mich auch über Weizen aufgeklärt hast. Ich finde, es ist auch sehr beschreibend dafür, wie ich mich in der Thema Ernährung auskenne. So, ich habe so ab und an mal so kleine Blitzmomente, aber dann auch wieder ganz, ganz, ganz viele Ausfälle nach unten sind auch dabei. Ich habe noch eine Frage, und zwar Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ist ja auch, wird immer mehr gefühlt, also Riesenhype darum. Was ist denn, also ich glaube, Thema Nahrungsergänzungsmittel, aus meiner Sicht kann man sowieso sagen, dass wenn du dich perfekt ernährst, dann brauchst du natürlich keine Nahrungsergänzungsmittel. Aber in meinem Fall zum Beispiel, du hast es gerade auch gehört, es gibt einfach Tage mit Familie, mit Stress, da da ernähre ich mich nicht perfekt.
Ja.
Und da kommt halt meine Nahrungsergänzungsmittel rein. Zum Beispiel, ich habe ja auch AG1 als Partner, wo die mir dann einfach aus der Patsche helfen, ne? Sag ich mal, auf gut Deutsch gesagt, weil die gleichen das dann aus an den Tagen, wo ich es halt nicht geschafft habe, alles reinzuholen.
Ja, total. Also ich finde, das ist ein wichtiges Thema, denn es heißt immer so, ja, also wenn du dich gesund und vollwertig ernährst, dann brauchst du keine Nahrungsergänzungsmittel. Ja, unterschreibe ich so, aber wie gesagt, wer schafft das schon, jeden Tag zu 100% richtig zu erfüllen? Und da ist halt Wissenschaft und Praxis liegt halt weit auseinander. Und deswegen, gerade in deinem Bereich als Profisportler, wo du wirklich deinen Körper maximal belastest und auch das Maximale von deinem Körper erwartest, sind Nahrungsergänzungsmittel auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Die Frage ist immer, wie setzt du es ein? Machen die Sachen, die du einsetzt, für dich wirklich auch Sinn? Mhm. Aber ja, ich bin auf jeden Fall ein Befürworter davon zu sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel auf jeden Fall ihren Platz in der Sporternährung haben sollten. Ja.
Und gibt es da auch nochmal als Tipp sozusagen für die HörerInnen irgendwas, wo du sagst, das auf jeden Fall? Also ich bin zum Beispiel kein Freund davon, der jetzt irgendwie 16 Pillen morgens da liegen haben will und einfach nur, weil ich es, also ich habe kein Problem damit, Pillen zu schlucken, aber ich kenne ja viele, die sagen, die mögen das nicht so gerne. Mhm. Also einfach mal, lass uns mal ein paar nennen. Ich sag jetzt mal Zink, Magnesium, Vitamin D, Vitamin C, Omega-3-Fettsäuren, Probiotics. Was sagst du so? Ich habe es einfach mal alles so genannt,
ja,
was ich so
im Kopf bekommen habe. Also genau, eine Sache, die man eigentlich ja empfehlen kann, weil sie auch null Nebenwirkung hat, selbst wenn man da jetzt keinen Mangel dran hat, ist Omega-3. Also ich bin totaler Fan von Omega-3. Letztendlich, Omega-3-Fettsäuren nehmen wir alle viel zu wenig in der Ernährung zu uns und die haben halt ein entzündungshemmendes Potenzial. So, und letztendlich leben wir jetzt auch nicht in der Region, wo hier jeder viel Fisch isst. Also in ganz Deutschland, würde ich mal behaupten. Und deswegen sehr wahrscheinlich, dass wir ein ungünstiges Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren haben. Deswegen Omega-3 kann auf jeden Fall sehr sinnvoll sein, um die Blutfettwerte zu optimieren und Entzündungspotenzial im Körper zu reduzieren. Das kann man auf jeden Fall, macht man nichts mit falsch, würde ich schon mal sagen. Dann ein Mikronährstoff, den ich oft sehe, ist halt eben Vitamin D. Klar, ich denke, das ist auch überall angekommen. Ich mache jetzt erstmal die für alle schon irgendwie klar sind. Das ist Omega-3, Vitamin D. Da würde ich immer einmal im Jahr, mindestens besser zweimal im Jahr, ein Blutbild machen und gucken, wie ist der Status. Und auf jeden Fall von Oktober bis März Vitamin D supplementieren. Mit 2000 Einheiten pro Tag macht man da absolut nichts falsch. Mhm. Bei einem Mangel durchaus natürlich deutlich höher, klar. Das sind so, können so mal zwei absolute Gamechanger sein. Und dann gerade im Austauschsport Thema Eisen.
Ja, stimmt, Eisen habe ich oft.
Super wichtig.
Auch oft Schwangere haben auch oft
Eisenmangel. Genau, schwangere Frauen, aber tatsächlich eben auch super viele Männer im Austauschsport. Mhm. Ja, selbst im Fußball sehe ich super viele, die einen Eisenmangel haben. Also Eisen, super wichtiges Thema. Und da mal beim Arzt vor allem den Ferritinwert checken. Nicht Eisen, ganz wichtig für die ZuhörerInnen, dass der Ferritinwert, also ist der Ferritinwert, ist das Speichereisen, den mal checken lassen, auf jeden Fall auch einmal im Jahr und gegebenenfalls da auch was einnehmen. Das, glaube ich, ist so das, was man auch am allermeisten spürt, weil es letztendlich um den Energiestoffwechsel geht, ne? Bei Eisen, um Infektanfälligkeit, bei Vitamin D. Und da macht man schon mal super viel richtig mit. So. Und alles andere.
Ist auch gut für Haare und Nägel, Eisen, ne?
Absolut.
Super.
Super.
Was ich da wieder für einen Fakt
hier. Ja, genau. Ne? Also, wer sich häufig müde fühlt, Haarausfall hat, ja, schlechte Nägel, immer ein Zeichen, kann ein Zeichen für Eisenmangel sein.
Und jetzt bin ich gespannt, wenn ich das sage, ob du wieder lachst oder ob du sagst, ja, könnte was dran sein. Ich habe das Gefühl, wenn ich Krafttraining mache, bin ich oft anfällig oder ich bin ein sehr anfälliger Typ für Muskelkater. Wenn ich aber nach dem Krafttraining Magnesium zu mir nehme, hochdosiert, habe ich das Gefühl, das ist weniger am nächsten Tag. Würdest du da mitgehen oder ist das kompletter Quatsch?
Nee, ist es nicht. Man muss sich überlegen, was hat Magnesium für eine Funktion? Magnesium ist letztendlich ein Relaxanz, das heißt, es wirkt entspannt auf die Muskulatur. Und deshalb kann es durchaus sinnvoll sein, dass du das einnimmst, ne? Also ich sag jetzt mal, ich kenne jetzt keine Studie, die aktuell wirklich zeigt, Magnesium verringert Muskelkater, aber es macht einfach Sinn, Magnesium, wenn eher, nach dem Training einzunehmen. Viele nehmen das ja auch irgendwie so prophylaktisch vor oder ich kenne auch einige, nehmen das währenddessen ein. Also wenn, dann würde ich das danach einnehmen, weil das wirkt halt entspannt. Also das kann auf jeden Fall durchaus sinnvoll sein, kann aber auch damit zusammenhängen, dass du vielleicht, wenn du es einnimmst, besser schläfst und wenn du besser schläfst, erholst du dich auch besser. Also es ist immer schwierig herauszufinden, was genau jetzt die Ursache dann ist.
Kann man zu viel Magnesium nehmen? Oder scheidet man das dann einfach aus, wenn man...
Ja, also...
Also wie viel Magnesium müsste ich nehmen, um in so einen High-Status zu kommen, wenn du sagst, das relaxt einen so richtig?
Boah, das ist eine gute Frage. Kann ich dir keinen Wert nennen, aber ich würde sagen, alles bis 400 Milligramm pro Tag, was du, sag ich mal, jetzt zusätzlich oral einnimmst, das ist bedenkenlos. Also in der Regel sind die Empfehlungen so 250 Milligramm abends einnehmen vom Schlafen, verbessert zum Beispiel die Schlafqualität oder auch Menstruationsbeschwerden bei Frauen, auch wichtiges Thema. Deswegen, ja, es wird zwar immer gesagt, es gibt keinen Magnesiummangel in der Bevölkerung. Sehe ich ein bisschen anders, wenn man sich mit ein paar Daten auseinandersetzt und auch sieht, wie vielen Leuten einfach Magnesium hilft. Mhm. Deswegen Magnesium auf jeden Fall auch ein gutes Tool.
Okay. Ist denn, wenn wir gerade über Nahrungsergänzungsmittel und so geredet haben, wir haben auch oft darüber geredet, ey, in 10 Jahren ist das Thema Ernährung noch weiter und noch wichtiger und noch mehr in den Menschen im Kopf angekommen, wie wichtig das ist. Ist denn ein großer, für dich als Expertin, ein großer Trend oder, was heißt Trend, vielleicht auch einfach, wo du sagst so, wie im Bereich Technik, dass man sagt, ey, vielleicht kann man in 10 Jahren das und das machen. Mhm. Ist es im Thema Ernährung auch so, dass man sagt, man kann da noch Meilensteine erreichen und das komplett was, wo wir jetzt nicht mit rechnen, ist da irgendwas absehbar?
Also das, was ich jetzt sage, klingt wahrscheinlich nicht super abgespaced, aber ich glaube einfach, dass es dahin geht, wird, dass jeder ein individuelles Nahrungsergänzungsmittel einnehmen wird, was auf ihn selber zugeschnitten ist. Sprich, es ist natürlich immer gut, ich sage jetzt mal zum Beispiel auch ein AG1 oder so einzunehmen, pauschal, damit machst du jetzt erstmal nichts falsch. Die Frage ist aber, sind die Dosierungen für dich wirklich so optimiert oder geht es sogar noch besser? Und ich glaube, da werden wir uns hinentwickeln, dass man einfach auf Basis von Blut- und auch Genanalysen sagen wird, pass mal auf, das und das sind die Mikronährstoffe, die du brauchst. Und dann hast du vielleicht ein Pulver oder eine Pille, wo das alles drin ist. Und ich glaube, das kann nochmal die Leistungsfähigkeit des Menschen und vielleicht auch die Weiterentwicklung unseres Gehirns evolutionär gesehen nochmal wirklich einen Schritt voranbringen. Das glaube ich, dahin wird es auf jeden Fall gehen. Dahin sollte es gehen. Das ist zumindest was, wo ich auch jetzt schon versuche, mit in der Athletenbetreuung mitzuarbeiten, um einfach zu schauen, ja, wo kannst du optimieren? An welcher Stellschraube kannst du drehen, damit du halt maximal gesund bist und Leistungsfähigkeit und nicht nur krank. Also weißt du, weil für mich ist immer ein großer Unterschied zwischen nicht krank sein und optimal gesund sein.
Ja.
Ne? Und ich glaube, das ist das Thema der Zukunft.
Du Pia, vielen, vielen Dank für das alles. Wir kommen langsam Richtung Ende. Wenn du noch irgendwelche Themen hast, wo du sagst, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen oder das würdest du gerne nochmal fragen oder nochmal durchleuchten, anquatschen, dann mach das gerne. Ich würde zum Abschluss oder Richtung Abschluss noch einmal wirklich so ganz einfach mir jetzt meinen Supermarkt vorstellen, in dem ich einkaufen gehe. Und nach dem Gespräch würde ich jetzt sagen, was ich da einkaufen würde. Mhm. Und du kannst dann einfach mal, wenn du grätsch einfach rein, um in der Fußballsprache zu bleiben. also ich würde da, und dann kannst du einfach sagen, es ist ein guter Einkauf und dann können ja auch die Leute, die jetzt hier zuhören, sich vielleicht ein bisschen was da mitnehmen und die Leute, die es interessiert, einfach auch vielleicht ein paar mehr Infos und Expertise. Gehen die vielleicht hier aus dem Podcast mit raus, wäre doch schön.
Super.
Also ich gehe rein in meinen Supermarkt und dann ist als erstes die Obst- und Gemüseabteilung da. Dann würde ich mir Bananen mitnehmen, auf jeden Fall Beeren, Blaubeeren, Himbeeren, gerne auch Erdbeeren, wenn die da sind und die Saison dazu passt. Ab und an nehme ich mir ein paar Kiwis mit, immer gerne eine Avocado. Und Weintrauben sind auch oft im Einkaufswagen mit dabei. Gurke, Tomate, Spinat und Gemüse, Pfanne oder sowas, aber das meistens aus dem Tiefkühlfach. Mhm. Das ist eigentlich erst am Ende des Supermarkts, aber ich werfe es jetzt einfach mal schon mal mit rein. Dann gehe ich weiter in die... Warte, war das alles aus der Obst- und Gemüseabteilung?
Ja, da fehlt ein bisschen was, würde ich sagen, ne?
Ich glaube schon. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Vielleicht nehme ich mal so einen Salatkopf oder so.
Genau,
noch mit.
Vielleicht nimmst du noch irgendwas Grünes am grünen Blattsalat mit. Das wäre noch super, weil das ist, ja, sag ich mal, gerade für dich als Ausdauersportler, Thema Nitrat, ne? Rote Beete, sowas in die Richtung. Vielleicht nimmst du da noch was von mit und ergänzt das noch ein bisschen.
Okay. Thema Rote Beete, es gibt auch mal wie so, macht ihr das auch im Fußball, Red Beet Juice? Und also ich mache es nicht so gerne, weil wenn du das zu lang und zu intensiv nimmst, dann musst du voll oft dich davon übergeben. Ist das ja. Bei euch auch der Fall? Also bei den Radsportlern ganz oft schon gesehen. Intensiv mit Red Beet Juice rumexperimentiert und dann...
Also ich im Fußball haben wir es bei uns jetzt noch nicht umgesetzt. Ich selber habe es natürlich auch schon häufiger genutzt, aber wie gesagt auch immer nur phasenweise, um eben nicht diesen Effekt zu haben, den du dann gerade beschrieben hast.
Okay, zurück im Supermarkt. Genau, ich packe noch einen Salatkopf ein. Dann würde ich zumindest die Obst- und Gemüseabteilung verlassen. In dem Supermarkt, wo ich bin, sind dann auch meistens noch die Nüsse da. Ich nehme ganz oft gern Nüsse mit, Macadamia-Nüsse, Walnüsse ab und an mal und vor allen Dingen aber auch Cashews. Bin ich aber ehrlich, kaufe ich nie in dem Supermarkt, wo ich jetzt gerade kopflich bin, die kaufe ich mal beim Lidl, weil ich finde, beim Lidl sind die viel günstiger.
Ja, da bin ich auch immer tatsächlich.
Beim Lidl sind immer die Nüsse am günstigsten. Das
ist richtig guter Tipp, da gibt es auch Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne, alles viel, viel günstiger.
Ja, also wenn du Nüsse braucht, geht zum Lidl.
Genau.
Und dann gehe ich in die Tiefkühler, also in die, da wo so Joghurt und sowas steht, da packe ich mir auf jeden Fall eine Hafermilch ein, aber auch eine Kuhmilch. Und dann ganz oft packe ich mir die Alpro-Joghurts ein, ist ja egal, ob ich Namen droppe hier, ist völlig egal. Ja. Manchmal mit Geschmack, manchmal aber auch die naturbelassenen, zuckerfrei, weil die mische ich oft ganz oft mit Haferflocken, die packe ich natürlich auch rein, Haferflocken, Kaffee kommt noch mit rein. Dann da ist ja auch Wurst und Käse und so, da packe ich meistens einen Bergkäse ein, dann Putenbrust, Hähnchenbrust, sowas.
Ja.
Ich kaufe ja auch für meine Familie eine, kommt auch noch eine Salami, kommt auch noch mit rein, eine Geflügelsalami meistens. Beim Bäcker würde ich ein Vollkornbrot einpacken oder ein Dinkelbrot, eins von beiden.
Klingt gut.
Und Nudeln, Reis, Kartoffeln und Couscous. Couscous geht immer schnell zu kochen, finde ich, deswegen mag ich Couscous.
Total.
Olivenöl auf jeden Fall.
Sehr gut.
Wäre am Start. Und ich glaube, dann komme ich langsam Richtung Ende, weil ihr habt ja im Podcast schon gehört, Fleisch und Fisch würde ich eher nicht einkaufen. Bin ich nicht gut genug.
Du kaufst auch keine Hülsenfrüchte ein?
Nee, Hülsenfrüchte bin ich komplett raus, leider.
Ist komplett raus.
Schade. Ich würde vielleicht noch Tiefkühlpizza einpacken und auch eine Apfelstrudel habe ich letztens eingepackt, das war auch gut im Backofen.
Ja.
Mega
das,
gut.
Ja, das und ist nicht schlecht.
Ehrlicherweise würde ich auch noch eine Tüte Haribo einpacken, eine Tüte Chips und eine Schokolade wird meistens auch nicht fehlen.
Aber du willst natürlich eine dunkle 80% Schokolade nehmen.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich will auf jeden Fall irgendwas Vollmilchlustiges nehmen mit Haselnuss.
Ja.
Aber auch da ist ja das Ding, ich esse die, oder im besten Falle isst man die, auch schon vorgekommen, dass man die alle in eine komplette Tafel isst, aber mir wurde auch gesagt, ey, sozusagen Thema wieder psychisch damit auch umgehen können. Du kannst immer ruhig dann mal ein Stück Schokolade oder auch mal ein paar Chips essen. Solange du nicht alles in Maßen machst und das ein bisschen gut einteilst, ist das ja okay. Wenn dir das gut tut und du sagst halt mental oder einfach psychisch, du brauchst das, dann mach das gerne.
Total.
Aber halt nicht jeden Tag und nicht immer eine komplette Tafel oder eine komplette Tüte.
Genau, und ein Tipp ist auch, wenn man so ein süßer Typ ist, ich habe das auch manchmal, direkt anschließend an die Mahlzeit noch was zu essen. Weil man hat, oftmals verschiebt man das, dann wartet man 2 Stunden und dann isst man eine ganze Packung Kinderriegel. Anstatt einfach einen Kinderriegel nach dem Essen direkt zu essen und dann ist dieses Craving schon befriedigt sozusagen.
Okay.
Ja.
Also ich nehme mit, ich brauche mehr Hülsenfrüchte noch.
Auf jeden Fall.
Und ich habe auf jeden Fall was gegessen, bevor ich in den Supermarkt gehe, weil meine Erfahrung ist, auch wenn ich hungrig in den Supermarkt gehe, dann ladet nur Quatsch da drin.
Absolut, absolut. Und mir würde noch, wie gesagt, bei mir würden noch mehr Proteinquellen halt drin sein. Die hast du jetzt irgendwie sehr wenig, weil du hast weder Fisch noch Fleisch.
Ich habe einen Proteinshake nach dem Training, der ist ja zu Hause.
Ja, okay, aber du brauchst ja auch bei den Mahlzeiten Protein. Also das wäre noch ein Tipp für alle. Proteine mehr in jede Mahlzeit zu integrieren, weil letztendlich die sättigen besser.
Was würdest du da mitnehmen, wenn ich jetzt gerade im Supermarkt bin?
Genau, also ich könnte zum Beispiel, würde ich auch noch einen Quark oder sowas einpacken, der einfach noch einen höheren
Protein... Mager Quark?
Ja, es kann auch ein 20%, kann man auch mischen mit Joghurt oder sowas dann, um einfach den Proteingehalt zu erhöhen. Ich würde vielleicht noch, wenn man jetzt Wurstwaren halt eben wie sowas Fettarmes, Putenbrust, Kochschinken oder sowas, dann... Ich bin totaler Fan von Harzer Käse. Ich weiß, den mag nicht jeder, aber das ist die Proteinbombe schlechthin für Sportler. Ein Körnigen Frischkäse einpacken.
Ah, Körniger Frischkäse ist auch dabei.
Sehr gut, Mozzarella vielleicht noch.
Ja, esse ich auch
Feta-Käse. So, und das halt anreichern, selbst wenn man sich mal schnell einen Couscous-Salat macht oder so. Immer nur Couscous-Salat mit oder eine Couscous-Pfanne mit Gemüse, da fehlt mir dann das Protein. Mhm. Ne, da muss ich gucken, da muss entweder halt ein Stück Hähnchen dran oder Tofu. Ich esse zum Beispiel sehr gerne auch Tofu, mache ich damit rein, weil ich nun auch kein Fleisch esse. Oder halt eben Feta-Käse, Mozzarella rein. Aber gucken, dass die Proteine irgendwie da sind. Oder Kichererbsen noch hinzufügen. Also irgendwie so, ich finde super einfach sind halt so Kidneybohnen, Kichererbsen schon fertig gekocht, immer gut abwaschen, wichtig, gibt sonst Magenprobleme. Das noch dabei zu haben und das einfach anzureichern, weil gerade so Hülsenfrüchte enorm nährstoffreich sind und eben auch noch den Proteingehalt erhöhen. Das würde mir bei deinem Einkauf noch fehlen. Und in der Tiefkühlabteilung würde ich mir auch noch, glaube ich, gefrorenes Obst mitnehmen, weil das ist auch immer, also zum Beispiel, wenn Beeren jetzt keine Saison haben, habe ich immer irgendwie so Tiefkühlbeeren oder so, geht auch immer schnell mal in Müsli oder halt auch in Shake, finde ich. Aber ansonsten klingt das doch ganz gut.
Ja, aber das habe ich bei Fest und Flauschig gelernt, dass wir Deutschen, wir sind berry rich. Wir haben das ganze Jahr lang Beeren.
Ja, absolut.
Deswegen sind wir berry rich.
Krass, ne?
Ja.
Ja.
Hey, du Pia, vielen Dank. Ich glaube, ich habe viel gelernt. Ich glaube, man konnte mir tief in die Seele blicken in diesem Podcast. wirklich vielen, vielen Dank. Wenn es nicht noch irgendwelche Themen gibt, die du ansprechen willst, ich glaube, dann wären wir am Ende. Und wenn jetzt immer noch Fragen offen geblieben sind, dann schickt uns einfach mal die Frage zu, schickt die Pia. Ich packe auch Pias Instagram einfach mal in die Shownotes, dann könnt ihr entweder ihr direkt schreiben. Oder falls da noch so viel übrig geblieben ist, dann kommst du einfach in einem Jahr nochmal wieder und wir machen nochmal so ein Update oder so.
Ja.
Dementsprechend schon mal vielen, vielen Dank dafür, dass du da warst und das dein ganzes Knowledge mit uns geteilt hast. Tausend Dank dir.
Ja, danke dir für die Einladung. Hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, alle konnten was mitnehmen. Danke dir, Rick.